Hallo und herzlich willkommen zum Ringfuchs-Podcast. Ich bin der Marvin und an meiner Seite dabei der Strigger. Hallo, mein Lieber.
Hallöchen.
So, das war jetzt der fünfte Take oder so, jetzt wo wir es hier probiert haben. Und wir treffen uns aber heute zum Review, und zwar zum Review des Karat 2026. Da haben wir einiges gesehen, wir haben mehrere Tage gemeinsam verbracht. Und darüber wollten wir jetzt ein bisschen sprechen, denn es ist natürlich sehr, sehr viel passiert, lieber Strigger. Wie geht's dir erstmal? Sag mir mal, wie es dir geht. Bist du einigermaßen in der Post-Karat-Depression gefangen oder geht's?
Nee, gar nicht. Ich hatte ja auch wirklich überhaupt keine Zeit, irgendwas zu reflektieren, weil ich ja nach Karat, ich bin ja direkt nach dem Main Event auch nach Hause gefahren. Ich habe auch Ahuras Siegerrede dann gar nicht mehr angehört, weil ich einfach auch nach dem Wochenende ziemlich fertig war natürlich. Und bin direkt nach Hause gefahren, musste am nächsten Morgen wieder arbeiten. Und ja, ich sitze, also du erwischt mich jetzt gerade hier zwischen Klausurkorrekturen, ne? Also ich hatte gar nicht wirklich die Zeit, großartig viel zu reflektieren, dementsprechend auch gar nicht in die Post-Karat-Depression reinzukommen oder wie der gute Flosch auch die gute Post-Karat-Grippe sich einzufangen. Schöne Grüße an der Stelle. Deswegen, nee, gar nicht. Wie ist bei dir?
Ja, eigentlich geht's. Ich muss sagen, Montag, Dienstag waren schon ein bisschen schwierig. Bin aber auch gleich wieder mit der Arbeit gestartet, dann immer Spätdienst gehabt, ab Montag dann ab 13:30 bis 22 Uhr. Und dann ist man gleich natürlich auch ein wenig wieder gefangen im Alltag. Aber ich muss sagen, was auf jeden Fall gewirkt hat, waren schon einige Situationen und natürlich auch einige Themes. So ehrlich muss ich sein. Da war relativ viel in meinem Kopf, ja. Also von der Ricky Sosa, von dem Dan Malmann Hard Rock Remix von Ricky Sosas Lied, aber auch ehrlich gesagt der Uhura Song. Also da waren echt einige Dinge. Genau. Lecker, lecker Bierchen. Bierchen, lecker, lecker Bierchen. Also Uhura Sexy. Also da war auf jeden Fall einiges dabei. Aber einiges dabei war tatsächlich auch am ersten Tag. Und zwar, da war es noch nicht der richtige große Tag, ging noch nicht los, aber es war so ein bisschen der Inner Circle mal wieder. Und wir haben uns im Turok eingefunden in Essen, seit langer, langer Zeit mal wieder im Essener Turok. Ich hatte so ein bisschen gedacht, hey, vielleicht bemüht man auch den Geist des Turoks und den Geist der alten WXW. Ich will mal sagen, das wurde ein wenig gebrochen.
Ja, genau. Ich will mal sagen, im Nord.
Nee, definitiv. Ja, stimmt. Stimmt. Wo war Hate? Was ist da los gewesen? Ja, die Currywurst hat übrigens im Nord wieder sehr, sehr gut geschmeckt.
Ja, war
auch
gut.
Das Bierchen war sehr lecker. Aber ich will mal so sagen.
Lecker Bierchen.
Die Card von Inner Circle war dann tatsächlich doch sehr traditionell.
Naja, es war eine traditionelle Inner Circle Card.
Meine ich.
Traditionelle WXW Turo Card halt. Ja, ja. Es gab schon ganz coole Dinger dabei. Ne? Gerade der Open war ziemlich cool, als Robert Dreisker direkt auf Katsuya Murashima getroffen ist, der hier ein Singlet anhatte, aber am Rest des Wochenendes nicht mehr. Der ist vielleicht noch so in der Ausprobierphase, was ihm am besten steht. Ich fand dieses Singlet eigentlich ziemlich cool.
War mega.
Ja, gab auch so Matches wie Eric Stevens gegen Luca De Leone, das du auch wahrscheinlich so nie wiedersehen würdest, oder Peter Tihani gegen Spiderfly gab es auch. Also ganz coole Sachen, die so mal ganz, ganz, ganz launisch daherkamen, aber jetzt nicht langfristig irgendwas bringen. War halt für den Moment ganz cool, aber das, was der Selling Point auf jeden Fall einfach war, war natürlich die Tatsache alleine, dass die WXW nach 20 Jahren wieder im Turok ist. Und alleine, ich weiß nicht, wie es dir ging, doch, ich weiß, wie es dir ging, Marvin, natürlich, also alleine da wieder reinzugehen in diese Location und zu wissen, da ist jetzt Wrestling, war schon natürlich was ganz Besonderes. Und das in Kombination mit dem Nord, wo wir uns ja wirklich früher auch immer vor Shows getroffen haben. Also ich habe es ja auch schon mehreren Leuten erzählt jetzt. Das ist jetzt über 22 Jahre her, dass ich zum ersten Mal im Café Nord gewesen bin, im Vorfeld einer WXW-Show. Und es hat sich dort nicht viel verändert, ehrlich gesagt. Ne? Also wir saßen noch an exakt dem gleichen Tisch, an dem wir früher auch schon immer saßen in der größeren Gruppe. Und gefühlt hat sich an diesem Tisch auch nicht so viel verändert. Vielleicht wurde der mal gewischt, da würde ich jetzt mal drauf hoffen. Aber ansonsten war das echt sehr ähnlich noch. Und auch wenn man auch mal so die Preise sich anschaut, dann, ey, wir haben für einen halben Liter Bier 4,60 Euro bezahlt. Wo kriegst du denn das noch?
Ey, also die Preise, das war super günstig. Auch die Currywurst hat gut geschmeckt und war einigermaßen preislich in einem Niveau, wo ich sagen muss, meine Güte. Interessanterweise, Linda hat ja den Salat gegessen, der sah auch super aus. Ja, also es gab auch für alle Leute, die sich sonst andere Sachen gewünscht haben, gab es da was. Also ich muss sagen, das war total toll. Es war auf jeden Fall gewischt, wenn du darauf hinaus wolltest. Ich weiß nicht, wie es auf der Toilette aussah, keine Ahnung, aber da hattest du doch auch gesagt, da gab es ein paar Neuerungen. Ne?
Ich war vor ein paar Jahren mal da und wenn ich mich nicht täusche, haben sie die Toiletten neu gemacht da.
Ja,
ich glaube schon. Ich kann es aber nicht zu 100% sagen. Ich würde da meine Hand nicht ins Feuer legen.
Da wurde auf jeden Fall was gemacht, das muss man sagen. Also Nord, total schön. Klasse Laden, ich habe mich gleich wohl gefühlt. Super freundliche Bedienung, immer gut. Und dann hast du natürlich ein schönes Entree und gehst dann aber ins Turok rein und du bist in einer Situation, in der du sagst, scheiße, das kenne ich. Und dann kommst du rein und dann siehst du natürlich so dieses alte Design, ne, so mit dem Motorhead, ich glaube, es war ein Motorhead-Ding, was dann so prangt, ja, und dann denkst du, wow, okay, hier bin ich gefangen in der Vergangenheit und gleichzeitig bin ich in der Moderne. Interessanterweise muss man auch sagen, dass wir relativ schnell dann schon jemanden gesehen haben, den wir aus der WXW-Vergangenheit kannten und der dann auch das ganze Wochenende da war, was uns, glaube ich, alle sehr, sehr gefreut hat. CMJ, also Christian Michael Jacobi, mal wieder am Start war, hat das ganze Wochenende mitgenommen, da haben uns alle sehr, sehr gefreut, geht ihm gut und war total toll, ihn zu sehen und auch wirklich einen Kontakt zu haben mit mehreren Leuten, die man auch lange ja nicht mehr gesehen hat im WXW-Umfeld. Das ist nämlich genau so eine Angelegenheit, dass, glaube ich, schon der ein oder andere da war, der gesagt hat, oh, ich war jetzt schon lange nicht mehr bei der WXW, aber jetzt zurück im Turok, da gebe ich mir das. Und dann muss man auch sagen, 300 Leute, jam-packed, das Haus war voll und es war eine super gute Stimmung. Und wie du sagst, genau das erste Match mit Dreisker gegen Murashima war ja ein totaler Hingucker auf jeden Fall. Ziemlicher Banger gewesen, hat mir gleich richtig gut gefallen. Ansonsten viele okaye Matches, nichts stand jetzt so wirklich hervor, würde ich sagen. Ich fand, Jane Hero hat noch ein echt patentes Match gegen Johnny Robbie gehabt, das hat mir gut gefallen. Und der Main Event war im Endeffekt auch launig. Wie gesagt, ich will trotzdem, muss ich sagen, ich hätte mir schon einen wilden Callback-Clash gewünscht. Ja. Was weiß ich, die von Kunde ist wieder am Start gegen Hate oder so. Hätte ich schon mal lustig gefunden.
Ja, das fand ich auch. Das hat schon gefehlt, meiner Ansicht nach, dass man dann nichts hatte, was so an die alten Zeiten angeknüpft hat, wirklich. Zumal man ja eben auch dieses Homecoming sehr bemüht hat nach 20 Jahren und es ja auch immer noch das Teil des quasi des 25. Jubiläums gewesen ist, ne?
Ja.
Schade. Also insgesamt ein cooler Abend mit auch kurzweiligen Matches, aber jetzt nichts, was irgendwie dauerhaft hier Eindruck geschindet hat. Naja, das ist halt die Frage jetzt, die wir uns ja auch schon am Karat-Wochenende und darüber hinaus gestellt haben. Inwiefern für uns jetzt gerade, wir sprechen jetzt wirklich nur von uns, diese Inner Circle-Events dann ihren Mehrwert haben, weil es ja schon ein relativ großer Aufwand ist, da diese Shows mitzunehmen, wenn man eben nicht das ganze Wochenende schon da frei haben kann. Also wenn man ab Donnerstag schon frei haben kann, dann ist das natürlich eine Sache, die man mitnimmt. Das ist dann wahrscheinlich ein No-Brainer. Aber für mich war es natürlich jetzt ein relativ großer Aufwand, nach Essen zu fahren, wieder zurückzufahren, am nächsten Tag arbeiten zu gehen und dann wieder nach Oberhausen zu fahren.
Das stimmt tatsächlich.
Und das werde ich mir dann halt gut überlegen in Zukunft, ob ich diese Inner Circle-Shows mitnehme, weil ich sie ja in ihrer Zusammensetzung jetzt schon des Öfteren gesehen habe, im Groben weiß, was mich erwartet, mal da wirklich auch coole Matches dabei sind. Wie halt auch zum Beispiel hier im Match The Grind gegen die Crush Boys, also Lawrence Roman und Nick Schreier gegen Titus Alexander und Starboy Charlie. Ein Match, was du sonst wahrscheinlich nicht sehen würdest, ne? Aber da muss man trotzdem halt überlegen, inwiefern da der Aufwand sich dann in Wirklichkeit lohnt dafür, ne? Ohne das natürlich schlecht reden zu wollen, weil es ja eine gute Show gewesen ist.
Es war eine gute Show, auf jeden Fall. Die Leute hatten auch ihren Spaß und es ist auch genau so, dass man gemerkt hat, das Feedback ist positiv und man wird genau diese Karat Inner Circle Show auch im nächsten Jahr wieder im Turok machen. Also das für all die Leute, die jetzt noch Tickets ergattern wollen. Ich habe gelesen, dass jetzt 50% der Turok-Karten für nächstes Jahr, also 2027, jetzt schon weg sind. Also das heißt, wer da dabei sein will, sollte sich das auf jeden Fall gönnen. Bei mir sieht es ähnlich aus. Ich glaube trotzdem, dass ich mir wahrscheinlich wieder so eine komplette Woche freischaufel, eine richtig schöne Karatwoche, mich dem Ganzen hingebe und dann auch am Donnerstag schon dabei bin. Aber es ist halt genau das, was du sagst. Wir sehen jetzt, es ist dieses klassische Inner Circle und es ist ja total cool, dass wir schon ein paar Leute gesehen haben, die man ja sonst nicht unbedingt immer zwingend sieht. Also ich meine, klar, was Spiderfly-Toxin waren dann auch auf den Maincards, zumindest am dritten Tag, aber davor waren die ja angekündigt für das Independent Wrestling Summit und da wäre es so gewesen, dann hätte ich die ja verpasst. So habe ich die gesehen, insofern war das auf jeden Fall ganz nett. Starboy Charlie ja dann ähnliches. Also das ist auf jeden Fall eine sehr coole Angelegenheit. Schauen wir mal, aber wie gesagt, trotzdem können wir ja auch ansprechen, dass uns so der ein oder andere Callback aus der Vergangenheit so ein bisschen gefehlt hat. Mal gucken, ob das nochmal passiert. Jetzt hatten sie eh dieses gut Inner Circle 19, vielleicht bei Inner Circle 20. Wir gucken mal, wie es dann ist. Aber es ist natürlich trotzdem eine feste Institution. Insgesamt launiges Ding. Und dann gucken wir aber auch schon mal zum Tag 1. Es ist der Freitag. Es ist eine Veranstaltung, die relativ spät startet, klar, weil tatsächlich diejenigen, die nicht am Donnerstag schon da waren, erstmal am Freitag ankommen müssen. Und da war es ja im Vorfeld so, dass wir uns schon gesagt haben, hey, das ist eine Zusammensetzung, interessante Paarung und das kann im Optimalfall halt auch wirklich gut funktionieren. Und ganz klar muss ich jetzt schon mal festhalten, ich fand, das war ein Tag, der wenig Längen hatte, weil ich kenne gerade Tag 1 Events, die waren zehrend lang, da wurden fast ein paar Matches, sage ich mal, overbooked oder es hat sich ein bisschen gezogen, weil jeder irgendwie zeigen wollte, was er kann und ich fand, das war an diesem Tag 1 so viel besser.
Ja, ich gucke auch gerade nochmal auf die Matchzeiten und da sind so viele Sachen dabei, bei denen ich wirklich sage, das hat völlig gereicht für diese Paarung, dass war im Rahmen dessen, was man an so einem Tag mit 8 Singles-Matches gut machen kann, denn nicht, das ist gerade schon quasi angedeutet, nicht jedes Match an so einem Tag muss, sag ich mal, 12 bis 20 Minuten lang gehen. Ja. Wir hatten da Matches dabei, Soltar gegen Bushi war 7 Minuten 29, Thomas Shire gegen Shira Hashimoto 8:25, Tetsuya Naito gegen Dieter Schwarz 9:19, na gut, da spielen auch noch andere Sachen eine Rolle, ne? Kommen wir noch zu. Aber dann hatten wir eben auch längere Matches, wie zum Beispiel Yamato gegen Axel Tischer mit 16:20, was eindeutig, du hast mir auch schon vorher so eine kleine Liste geschickt, worüber du gerne reden möchtest hier, das eindeutig mein Highlight dieses Tages gewesen ist. Also Yamato gegen Axel Tischer. Ich war sehr, sehr froh, dass hier auch alle, die von außerhalb kamen, wirklich ihre Entrance-Themes mitnehmen konnten. Denn das hatten wir ja zum Beispiel im letzten Jahr. Da war Masaki Mochizuki da und der hat ja auch ein eigenes Theme bei Dragon Gate, was er nicht nutzen durfte bei nicht, oder nicht nutzen konnte bei Karat. Was schon viel von der Aura des jeweiligen Wrestlers wegnimmt, wenn derjenige eben nicht in diesem Modus ist, dass er zu seinem eigenen Theme rauskommen kann. Das nimmt nicht nur was von der Aura weg, glaube ich, sondern das nimmt auch was von der, ja, ich sag jetzt mal von der Motivation des Wrestlers weg, weil ja schon, denke ich mal, Wrestler sich auch ein bisschen hypen, wenn sie ihre eigene Musik hören, wenn sie dadurch in Form kommen können, ne? Ja. Und Yamato konnte das hier mit seinem eigenen Theme und das ist halt auch ein Banger, ne? Und mein guter Freund Sondre aus Norwegen war ja auch da, wir haben das Ganze dann natürlich mitgesungen. Das hypt dann nochmal zusätzlich die Leute, die dann auch diesen Wrestler und das Theme schon kennen, nochmal auf. Es trägt zur Stimmung bei und das war eben auch ein wunderbar gewresteltes Match zwischen Yamato und Axel Tischer. Axel Tischer will sowieso ja über jeden Zweifel erhaben. Yamato ist auch immer noch ein wirklich guter Singles-Wrestler, obwohl er auch schon seit 2006, glaube ich, lass mich gucken, ja, 2006 aktiv ist, ne?
Wahnsinn.
Schon ewig, Wahnsinn. Ewig im Game dabei, ne? Also, schon krass. Und das war für mich das eindeutige Highlight des Abends. Wie ist es bei dir?
Ja, schön, dass du es ansprichst. Ich wollte auch noch mal ganz kurz am Yamato eingehen, denn es ist ja tatsächlich so, du hast ja per Preview drüber gesprochen, ja, bei Dragon Gate haben wir mal Glück und haben wir mal Pech, sag ich mal, ja. Und diesmal war es ja eindeutig so, dass wir hier auf der Gewinnerseite standen, wo wir gesagt haben, Yamato war und dementsprechend ist er auch relativ weit gekommen. Ein absoluter Gewinn für dieses Turnier, hat mir super gut gefallen. Du hast richtig gesagt, der Entrance war gut, wurde übrigens aber auch sehr gut von den Fans angenommen. Auch hier, das will ich vielleicht ein kleiner Vorgriff, positiv diese Fansituation erwähnen, da komme ich nachher nochmal zu. Aber es hat mir super gut gefallen. Das ist einer der Highlights auf jeden Fall gewesen. Ein weiteres Highlight war für mich Thomas Shire gegen Chihiro Hashimoto. Das hatten wir ja eh schon gedacht, gehofft zumindest. Hashimoto ebenfalls mit ihrer angestammten Theme rausgekommen und mit einem Outing an diesem Wochenende. Da muss ich wirklich sagen, geil. Super gut, hat mir richtig gut gefallen und die beiden, gar kein langes Match, aber ordentlich auf dem MS gegeben, so muss es sein.
Ja, und das hat man natürlich auch dann direkt genutzt, um da ein bisschen Schwung mitzunehmen für das Herbstfestival, zumal sie ja da angekündigt ist für FM Fatal Und dann hatte sie auch noch ein anderes Match, was wir als eines der Highlights des Wochenendes sicherlich herausstellen werden, wenn wir drüber sprechen. Mhm. Also das war ein großer Gewinn hier für WXW. Wurde auch von Meiko Satomura bei Twitter erwähnt, dass sie ja bei WXW gewesen ist. Satomura ja auch schon mit ihrer Historie bei unserer Promotion da, ne?
Ja.
Und das war wirklich auch ein cooles Ding. Ich fand dann, wir hatten ja auch so ein bisschen darüber gesprochen, was könnte vielleicht für diese Show der Opener sein, was würde sich anbieten, und da habe ich dann natürlich vor der Show direkt Peter Tihani gegen Ares empfohlen, dass man das vielleicht als Opener setzt. Das hat die WXW auch so gesehen, natürlich als Opener der Turniermatches, der Main-Show, ne? Wir hatten ja vorher noch den Alternate Four-Way. Da war Peter Tihani gegen Ares ein wirklich gut gewählter Opener, weil die beiden ja mit ihrem High-Flying-Stil, mit ihren High-Flying-Stilen, das sind ja durchaus verschiedene Stile, wirklich die Crowd abholen konnten und da ein gutes erstes Ausrufezeichen setzen konnten für diese Veranstaltung.
Ja, definitiv, fand ich auch ganz gut. Das Ende fand ich nicht so ganz optimal gewählt, muss ich sagen. Das ist ja hat er diesen Ares-typischen Aufsteher gemacht und ist dann dementsprechend, aber dann, hat nicht so gut geklappt und dann ist Tihani dann hingeflogen und hat ihn dann, besiegt. Es ist nicht ganz optimal gewesen, so ein bisschen ein kleiner Downer für mich, aber nicht schlimm. Ansonsten ein Match will ich noch ganz kurz erwähnen, was mir tatsächlich unter dem Radar fliegt. Allen Angels gegen Titus Alexander war ein Match, bei dem ich echt ein gutes Gefühl hatte, weil beide so flawless waren. Und da sieht man mal wieder, wie gut Allen einfach ist, weil das, ohne Scheiß, das war so eine Bereicherung, den mal vielleicht ein halbes Jahr hier zu haben. Vielleicht auch für ihn sogar. Das ist alles ist so geil im Fluss gewesen. Das ist echt schön anzusehen gewesen.
Ich find's spannend. Ich folge einigen Leuten auf Twitter, die auch Karat verfolgt haben und die haben wirklich kein gutes Haar an Allen Angels gelassen. Das fand ich ganz spannend. Auch andere, mit denen ich gesprochen habe oder die ich gehört habe jetzt nach 16 Karat Gold, die auch da waren, fanden Allen Angels nicht so geil. Ich persönlich habe es aber auch zu dir gesagt und zu den anderen auch gesagt in unserer Runde. Ich kann mit ihm jetzt persönlich nicht so gut viel anfangen, finde ihn jetzt als Wrestler aber wirklich gut, weil du gesagt hast, dass er so flawless einfach da ist. Und es war halt eine gute Ergänzung hier für das Turnierfeld, weil er eben auch mit Titus Alexander ein ganz gutes Match auf die Beine stellen konnte. Ne? Das hat mir persönlich auch ganz gut gefallen.
Ja, ist ganz spannend. Ich habe das jetzt nicht mitbekommen. Bin ja jetzt da nicht mehr so viel auf Twitter unterwegs, aber ich meine, klar, ist ja auch persönliches Empfinden. Bei Allen Angels ist es so ein bisschen so, diese Flawless-Situation ist natürlich genauso, dass so ein bisschen, was du damals bei Christopher Daniels auch hattest, ne? Und irgendwie sind die vom Wrestling-Stil ja gar nicht so krass verschieden, ja? Angels Wings macht ja tatsächlich Allen Angels auch. Und es ist tatsächlich so, dass man bei Christopher Daniels ja auch manchmal das Problem hatte, dass er zu flawless war und dass man irgendwie das Gefühl hatte, nichts ist so High Impact, ja, und es sieht alles vielleicht manchmal zu perfekt aus. Eventuell könnte das eine Kritik sein. Ich fand es aber trotzdem sehr gut und er hat das Karat für die Kürze der Zeit, der er announced wurde, auf jeden Fall ganz gut ergänzt. Ich habe aber eine Verwunderung feststellen müssen bei mir, dass Allen Angels dann wirklich weitergekommen ist, weil Titus Alexander hätte ich normalerweise weiter gesehen. Ja, überraschend auf jeden Fall.
Fand ich auch überraschend. Ja, was machen wir mit dem Main Event, lieber Marvin? Ahura besiegt Dennis Dolnik in 26 Minuten und 16 Sekunden.
Ich glaube,
wir haben über Pacing gesprochen.
Ja, genau. Ja,
und bis dahin war es wirklich gut. Aber dann so Richtung Ende der Show, da ließ dann unsere Konzentration doch deutlich nach, merklich nach. Und dann bekommst du so ein Brett.
Ja, und ich glaube, das, was du ansprichst, ist halt das Problem, die Zeit. Es war tatsächlich einfach zu lang. Also alles gut und schön. Ich kann verstehen, dass du das so positionieren willst, weil Dennis Dulnik auch eine Hoffnung für die Zukunft ist der WXW. Es ist ganz klar so, dass sie, wie sie ihn jetzt auch in Pre-Main-Events, Main-Events etabliert haben, dass sie ihm den Shotgun-Titel gegeben haben, dass er dementsprechend auch regelmäßig zu sehen ist, dass er jetzt vielleicht mit seiner eigenen Teilshow, dadurch, dass er jetzt Shotgun zurückgekehrt ist, darüber können wir gleich auch nochmal sprechen, natürlich auch im Fokus steht. Und Ahura, ganz klar, den willst du auch so positionieren, weil du ja immer noch das Moniker hattest, naja, am Ende kann es auch passieren, dass Ahura jetzt gegen Dulnik schon verliert und Karat für ihn vorbei ist und er seine Karriere beenden muss. Ganz klarer, logischer Main Event, aber mir tatsächlich einfach zu lang.
Ja, da waren wirklich auch wirklich einige Shenanigans da drin, nenne ich sie jetzt mal, die schon ein bisschen überzeichnet gewesen sind, ne? Also speziell die Nummer mit dem Hammer, der Hammer für die Ringglocke.
Ja.
War dann ein Element, was vielleicht schon noch ein bisschen zu viel war. Ich kann den Grundsatz nachvollziehen, was du eben erzählen wolltest, dass du wirklich dass Ahura wirklich alles Mögliche in den Weg gelegt bekommt, bevor er diesen Triumph feiern kann. An manchen Stellen wirkt es zu überzeichnet, wie ich eben schon gesagt habe. Ja.
Kann ich nachvollziehen. Und wie gesagt, ich hätte es besser gefunden, hättest du vielleicht zumindest 5 Minuten von der Uhr genommen. Dann wäre es mit knapp über 20 Minuten auch noch okay gewesen. Ich meine, wir hatten ja am Entrance und so. Deshalb, ne, also das insgesamt hat das Gesamtpaket roundabout 30 Minuten gedauert. 5 Minuten weniger hätten dem Match gut getan. Ich kann auch verstehen, dass du natürlich diese Spannung, und die hast du ja trotzdem geschafft zu etablieren. Also auch wenn das Match nicht an allen Stellen so rund war und ja, gerade das mit der Ringglocke, ne, da hat vielleicht nicht alles so 100%ig geklappt, aber die Spannung war auf jeden Fall trotzdem da. Wie gesagt, 5 Minuten weniger hätten dem Match auf jeden Fall gut getan. Ansonsten aber natürlich die Erfahrung, die sich dann gezeigt hat, ja, auch bei Ahura, dass er es dann trotzdem geschafft hat. Und natürlich war bei uns dann die Erleichterung groß. Wir sind mit einem positiven Gefühl rausgegangen. Und wie gesagt, es war trotzdem nicht so, dass so viele Matches diese Länge hatten, weil viele echt okay kurz waren. Und dann sind wir rausgegangen, waren nicht total exhausted, was für den ersten Tag auf jeden Fall schon mal ganz gut ist.
Das stimmt. Ich kann mich an erste Tage von Karate erinnern, bei denen ich nichts mehr vom Main Event weiß. Das war letztes Jahr, war es doch Leon Slater gegen Aigle Blanc, oder nicht?
Ja,
oder war
genau.
Das vor 2 Jahren?
Ja.
Nee, letztes Jahr war das, ne?
Doch,
da kann ich mich überhaupt gar nicht mehr dran erinnern. Das war für mich wirklich zu viel da an dem Punkt. Und hier möchte ich auch nochmal herausstellen, dass ich von vornherein natürlich davon ausging, dass Ahura dieses Match gewinnt und deswegen für den Großteil des Matches überhaupt gar nichts abgekauft habe, was Dennis Stulnik irgendwie an Pinfalls macht, bis das dann mit dem Ringhammer kam. Da habe ich dann wirklich den Moment gezweifelt, ob das wirklich kommen könnte. Also insofern war es vielleicht doch gar nicht so schlecht eingesetzt.
Nee, also es gab so ein bisschen Ausführungen, das war so ein bisschen fragwürdig, aber die Tatsache, dass du es gemacht hast, war auf jeden Fall erstmal eine gute Idee. Denn du hast wirklich mit unseren Gefühlen gespielt und deswegen, das wollte ich ja positiv erwähnen. Ich fand, das hat die WXW oder das haben die Wrestler sehr, sehr gut gemacht. Ne? Insgesamt auf jeden Fall interessante Erzählung. Ich glaube, das war noch nicht das finale Ende zwischen Ahura und Dulnik. Herr Dulnik, ja. Da wird es noch irgendwann weitergehen. Der Madman aus der Schweiz, der ist ja in seiner Wrestling-Schizophrenie auf jeden Fall ganz groß unterwegs. Das haben wir dann die nächsten Tage dann auch noch gesehen. Aber genau, das war Tag 1 und dann ging es für uns in die Catch-WG. Wir haben noch eine Pizza bestellt und haben stundenlang, das kann man wirklich sagen, WWE 2K26 gespielt. Holy shit.
Marvin, ich will nach wie vor noch den Namen von dieser Pizzeria wissen, damit ich hier eine 1-Stern-Bewertung geben kann.
Den kann ich dir zuschicken, auf jeden Fall. Und dann kannst du ragen, wie du willst. Genau, Pizza eher so mäßig, hängt vielleicht auch ein bisschen an der Uhrzeit. Vielleicht müssen wir uns perspektivisch wieder was anderes überlegen. Aber uns ging es trotzdem einigermaßen okay an dem zweiten Tag des Karat. Und während andere dann schon hingepilgert sind, völlig verständlich, hat es uns noch ein bisschen auf die Couch gefesselt. Wir haben aber nebenbei auf jeden Fall das Independent Wrestling Summit verfolgt. Einigermaßen, soweit das Internet mit der dualen Situation nicht überfordert war, weil man muss tatsächlich sagen, es war so ein bisschen so. Es gab tatsächlich ein paar Internetprobleme für uns.
Ja, tatsächlich.
Die aber uns trotzdem nicht davon abgehalten haben, so ein paar Highlights zu erblicken. Unter anderem Corey Zero gegen Mila Smith habe ich mir tatsächlich jetzt auch nochmal genauer angeguckt und war eine super Sache für Fury, die das ja da ausgetragen bzw. veranstaltet haben. Eine richtig feine Angelegenheit. Fury All Women's Pro Wrestling tatsächlich auch eine Promotion, die man im Auge behalten muss. Und dann kann man sich freuen, dass die so eine tolle Championess hat. Aber Mila Smith, auch eine Wrestlerin, bei der ich sage, also wenn die WXW plant, perspektivisch mehr Frauen einzusetzen, kommst du an beiden eigentlich nicht vorbei.
Also in Berlin ist sie ja eine bekannte Nummer.
Ja.
Ist ja schon sehr öfter oft für die GWF aufgetreten. Und das ist genau das, was du sagst. Wenn wir tatsächlich die Rückkehr des WXW Women's Titles haben, dann ist das definitiv ein Name, den man hier einkalkulieren sollte. Ebenso aber auch eine Dame wie Corey Zero. Die war auch wirklich gut hier in diesem Match. Und insgesamt auch schön, dass sie nicht nur hier eben ein Frauenmatch auf der Karte hatten, sondern noch ein weiteres eben auch hier im Main Event ja um den West Coast Pro Women's Title mit Johnny Robbie, die gegen Miko Alana gewonnen hat. Gerade Johnny Robbie kam super weg. Ich fand aber auch, Miko Alana hat an diesem Wochenende wirklich viel zeigen können, obwohl die erst so jung dabei ist. Ne? Hat auf jeden Fall an Profil gewonnen. Bei dieser Show gab es ja natürlich auch noch dieses Match zwischen Toxin und Spiderfly, was auch bei den Leuten in der Halle gar nicht so gut wegkam und insgesamt auch nicht so eine gute Bewertung hat. Ne? Da kann ich mich Da hatten wir, glaube ich, extreme Probleme mit dem Netz gerade auch. Da, nicht nur Spiderfly hatte Probleme mit dem Netz, sondern wir hatten auch Probleme mit dem Netz.
Ja.
Aber es gab auch wirklich noch gute Matches hier. Jay Joshua gegen Joe Lando war cool. Und was wir beide so ein bisschen im Augenwinkel gesehen haben, während wir am Zocken waren eigentlich, war dieses Nino Angelo gegen Gabriel Fuerza Match. Mhm. Die beiden haben gedacht, okay, wir sind der Main Event, obwohl sie Match Nummer 2 gewesen sind bei dieser Show, ne?
Ja.
Aber die haben einfach rausgehauen, die haben sich wirklich so gegeben, als wären sie, weiß ich nicht, Teilnehmer im Karat und am zweiten Tag im Viertelfinale. Das war krass.
Finde ich total spannend. Ich hoffe, dass wir beide auch nochmal sehen. Auch interessante Charaktere irgendwie von dem, was ich so gesehen habe. Nico Angelo und Gabriel Fuerza. Und was natürlich schon krass ist, du hast eben schon angesprochen, allein, dass Jay Joshua da war, der zum Glück dann auch noch mal weiter gebucht wurde. Jay Joshua, amtierender Rev-Pro-Champion. Er musste auch mal sagen, naja, also der Typ kann ja eigentlich überall bei der WXW auch antreten und gar nicht nur in den Pre-Shows oder in diesen kleineren Shows, sondern kann es legit auch einfach bei größeren Events gerne machen. Ich würde mich freuen, ihn häufiger zu sehen. Wie gesagt, hat er die Chance auch auf den Shotgun-Title gehabt. Das hat dann leider nicht geklappt. Aber Jay Joshua, der ja den Alternate Four-Way auch gewonnen hat an Tag 1, ist auf jeden Fall eine Nummer, die merke ich mir und da hoffe ich, dass die regelmäßiger bei der WXW antritt. Insgesamt schönes Konzept, finde ich, das Independent Wrestling Summit. Kann gerne öfter passieren, weil du natürlich nochmal ein bisschen die Möglichkeit hast, dir andere Sachen anzugucken. Hoffentlich wieder mit der Beteiligung von Fury und wo wir dann aber auch hingegangen sind.
Ja. Hier mal ganz kurz noch, bevor wir zu Ambition kommen, Marvin. Du hast gerade gesagt, dass du das Konzept wirklich gut fandest jetzt hier von diesem Independent Wrestling Summit. Würdest du denn dann sagen, dass das etwas ist, das WXW fest implementieren sollte? Denn wir hatten ja schon verschiedene Konzepte für diese Samstagmittagsshow im Laufe der Jahre und jetzt haben sie sich hier so darauf geeinigt, dass es Event ist, bei dem Partner-Promotions der WXW ein Feature-Match haben können. Würdest du sagen, dass das etwas ist, was sich wiederholen sollte?
Ehrlich gesagt hoffe ich das, ja, definitiv. Also ich finde, das ist eine Card gewesen, die ich interessant fand. Das ist ein Konzept, was ich ganz gut fand. Und wenn die Promotions sagen, das ist auch für uns akzeptabel, dass wir diese Leute dann stellen und die halt jetzt nicht in der Abendshow immer platzieren können, aber dass wir können uns mal auch englischen und deutschen Fans natürlich mainly zeigen, dann würde ich das auf jeden Fall gut finden. Also ich würde es eine schöne Sache finden. Natürlich muss ich aber auch sagen, eher aus Spaßgründen fand ich natürlich Wrestling Deutschland, ich glaube Wrestling Deutschland Volume 1, es wird mal ein ungeschlagener
Ungeschlagen, wirklich.
Ja, naja, also es wird nie was Besseres geben, das muss ich wirklich sagen.
Tut mir leid.
Ja, es war wirklich, also ohne Scheiß, Wrestling Deutschland Nummer 1 war einer der absoluten Highlights in meinem Leben.
Aber man muss dazu auch sagen, das war wirklich eine Once-in-a-Lifetime-Show, ne? Die kannst du nicht replizieren.
Nein, das ist halt auch, das gehört zur Realität völlig dazu. Du sagst es und es ist auch gut, dass du es genauso sagst, weil natürlich ist es so gewesen, dass das natürlich auch von gewissen humorigen Aspekten gelebt hat. Ne? Also Wrestling Deutschland war halt ein wildes Ding. Das war halt einfach ein fucking wildes Ding mit Wrestlern, die man sonst nie wieder gesehen hat. Aber natürlich auch kleinere Promotions. Ne?
Einige davon haben wir beide, lieber Marvin, in Dinkelsbühl letztes Jahr noch gesehen.
Was auch sehr schön
tatsächlich
war.
Tatsächlich? War auch sehr schön.
Ja, definitiv. Aber jetzt auf einer professionellen Ebene, wo man sagt, man kooperiert mit anderen Promotions, würde ich das weiterhin total schön finden, wenn Ähnliches wieder stattfindet, wie man dem Summit jetzt ja.
Ja, da gehe ich mit.
Also genau. Und was immer noch regelmäßig stattfindet und auch in diesem Jahr wieder stattgefunden hat, ist Ambition, die 17. Ausgabe dieses Mal. Und da habe ich auch in abwartender Haltung einiges gesehen, was mich durchaus auch überrascht hat oder was ich faszinierend fand. Das ist ja diesmal nicht ein klassisches Tournament gewesen. Das heißt also, der letzte Sieger, das Ambition, wenn ich richtig denke, ist Thomas Shire. Und dann ist es jetzt so, dass wir Singles-Matches hatten und da gab es ein paar Standouts und dann kannst du mir doch mal deine nennen, was du besonders empfehlenswert fandst.
Ja, auch hier schön eingerahmt, denn die beiden Männer, die im letzten Ambition-Turnier standen, Thomas Shire und Danny Jones, haben hier den Opener und den Main-Event bestritten. Das war dann auf jeden Fall wirklich gut gebookt und ich persönlich fand diese Show richtig gut. Ich habe wirklich bei vielen Matches richtig gut mitgefiebert. Das eindeutige Highlight, sicherlich nicht nur für uns beide, sondern auch für viele andere, war das Match zwischen Chihiro Hashimoto und Kanji. Kanji ist sicherlich vielen schon bekannt, eben von ihrer Rolle in den britischen Indies, gerade bei Revolution Pro Wrestling, ja, wo sie ja Kanji Saber Junior ist. Und auch hier hat sie, wie ich finde, vollständig überzeugt, hat die Crowd auch mitgenommen, die auch wirklich gut war. Ne? Also das war, ich habe selten Ambition erlebt, wo es so voll gewesen ist wie hier bei dieser Show.
Ja.
Denn sonst hast du immer noch die Möglichkeit gehabt, dich irgendwo hinzusetzen oder so. Aber das war fast alles ausverkauft, glaube ich, die Sitzplätze, würde ich jetzt mal sagen. Und ja, Shiro Hashimoto gegen Kanji, das war wirklich ein richtiger Banger. Die beiden haben sich ordentlich gegeben, ja, auch in diesem Ambition-Format mit Holds und Strikes. Das war wirklich cool gemacht. Und man konnte ja auch Videos machen. Ich habe da einige hochgeladen dann dabei. Das war ein super Match. Aber ja, richtig cool war eben auch dann direkt der Opener mit Thomas Shire gegen Henry Faust, das mir wirklich gut gefallen hat. Aber auch insgesamt, und das ist etwas, was ich zu dir auch dann gesagt habe, schon während der Show, ist, dass du auch solche Leute wie Emil Völler dann mal auf diesen Cards platzieren kannst, die aber überhaupt gar nicht dann in großartig lange Matches gesteckt werden müssen, weil das Format es eben zulässt, dass du ein Match in 1 Minute 48 enden lassen kannst, ohne dass Emil Völler jetzt aussieht wie der totale Depp, weil er eben einfach hier in diesem ja, Shoot-Style-Format von Katsuya Murashima besiegt worden ist. Ja, und das ist das, was das Format einfach ausmacht. Und das Turnier haben wir jetzt wirklich sehr oft gesehen. Es gab 16 Versionen von Ambition und du kannst so ein Turnier nur auf so und so viele verschiedene Arten und Weisen booken und bist dann natürlich mit diesem Konstrukt auch ein bisschen gefangen in dem, wie du sonst noch booken kannst. Du musst halt gezwungenermaßen diese 7 Matches booken, diese 4 Erstrunden-Matches, das Halbfinale und das Finale. Du kannst dazwischen immer noch ein Match platzieren, aber du hast dann ein relativ festes Konstrukt. Und dadurch, dass sie es jetzt aufgebrochen haben und hier auch ein paar Wildcards ja auch verteilt haben an Leute wie zum Beispiel Jeremy Wyatt, hat sich dann etwas ergeben, was wirklich auch schon natürlicher wirkte, wie dieses Turnierformat, was wir in den letzten Jahren immer hatten.
Ja, ich kann nachvollziehen, dass das Turnierformat aufgehoben wurde und jetzt ersetzt wurde, was ja jetzt ein bisschen ähnlicher dem ist, was beispielsweise Bloodsport gerade macht oder eigentlich die ganze Zeit macht. Ich glaube, da gibt es gewisse Parallelen. Ich empfand es als eine super, super Show, die kurzweilig war, weil natürlich, wie du sagst, einige Matches einfach auch kurz waren. Ich habe mich beispielsweise sehr gefreut, Sascha Kehl mal wieder gesehen zu haben, der gegen Fast Time Mudo zwar den KO einstecken musste, aber da haben sich beide innerhalb kürzester Zeit ordentlich gewemst. Das war eine ordentliche Wemserei. Und wirklich, du hast aber angesprochen, mein Highlight war auf jeden Fall Hashimoto gegen Kanji, weil ich muss wirklich sagen, ich liebe Kanji. Sie ist so cool. Der WXW würde es gut stehen, wenn Kanji regelmäßig am Start wäre. Die ist so cool, die ist sympathisch, die ist so wrestlerisch auf einem Top-Niveau. Ich sag mal so, wenn du Zack Sabre Jr. nicht regelmäßig haben kannst, dann hol halt einfach Kanji Sabre Jr. Dann ist es halt einfach so, weil ich finde, Kanji total cool ist und ich würde auch sowieso auch dann da wirklich mal darüber nachdenken, gewisse Grenzen aufzubrechen. Ich finde sie super sympathisch, total patent und hoffe, dass sie häufiger vorbeikommt. Und natürlich, aber klar ist auch, das muss ich auch sagen, es gab ein emotionales Highlight. Das hat sehr viele Leute auch positiv mitgenommen. Viele Leute sind extra deswegen gekommen, um laut mitzusingen, wenn Minoru Suzuki hier den Main Event bestreitet. Und das war super schön. Es war total geil, auch hier wieder, wie wichtig es ist, einfach diese Original-Theme zu haben. Und damit bescherst du so vielen Leuten einfach einen tollen, tollen Tag.
Ja, absolut. Und ich kann den Minoru Suzuki Act, wenn ich ihn im Stream sehe, bei Shows sehe, die ich halt zu Hause gucke, relativ wenig abgewinnen, aber das ist halt natürlich ein völliger Live-Act. Ne? Und der hat in der Halle einfach super mit den Fans interagiert. Er wollte zunächst einen Stuhl einsetzen in diesem Ambition-Match. Referee Felix Schulz musste ihn davon abhalten. Dann wollte er die Ringtreppe einsetzen. Die Fans waren komplett drin. Danny Jones hat ähnliches versucht wie Minoru Suzuki, wurde vollkommen ausgebuht von den Zuschauern. Das klappte also alles. Ne? Das war jetzt kein so ein Highlight wie natürlich Kanji gegen Hashimoto wrestlerisch, aber einfach auf einer ganz anderen Ebene, die dabei in diesem Konzept auch funktioniert. Ne? Da sieht man, dass das halt nicht bierernst sein muss, sondern dass es auch lustig sein kann. Und ich glaube, dass das ein wirkliches Highlight für auch diese kurzweilige Variante hier von Ambition gewesen ist. Ne?
Super. Ja, du sagst es, hebt sich ein wenig ab. Ich habe auch so ein bisschen Kritik gelesen, dass gesagt wurde, naja, normalerweise ist die Crowd ja dann bei Ambition dann eher sehr fokussiert, ein bisschen ruhiger und dann geht es auf die einzelnen Aktionen und hier war es halt wirklich nochmal, es war halt klassisches Wrestling, sag ich mal, und nicht so ein bisschen Shoot-Style, aber ganz ehrlich, das haben wir doch auch erwartet. Ich meine, hier tritt jemand an, der seine Rückkehr feiert zur WXW nach vielen, vielen Jahren, der mittlerweile 57 57. Ja. Und dafür war das alles ultra patent. Also das muss man sich mal geben. Minoru Suzuki, der immer noch Leute begeistern kann. Also ich war ultra Fan. Ich habe alles geliebt. Dementsprechend war es ein rundes Ambition, weil wir haben das beste Match mit Hashimoto gegen Kanji gesehen und unterhaltsam unseren Wohlfühlmoment mit Suzuki gegen Danny Jones gehabt. Danny Jones, der wieder im Main Event war. Danny Jones, der wieder von der WXW gut eingesetzt wurde. Der, ob egal als Singles Wrestler oder weiter im Tag Team, wahrscheinlich auch häufiger wieder bei der WXW zu sehen sein wird. Finde ich eine super Nummer. Und dementsprechend mache ich einen sehr positiven Haken unter Ambition.
Ja, ich auch. Und nochmal gerade auf Suzuki zu sprechen zu kommen, das war wirklich für viele auch ein extremes Highlight, den Mann einmal live gesehen zu haben. Da waren vor uns waren ein paar Leute, wir haben ja auf dieser Empore gestanden beim Entrance. Vor uns haben Morbo, Flosh und so, die von Cage Match gesessen. Und dazwischen war noch ein bisschen Platz, da haben welche gestanden, die haben dieses Theme wirklich inbrünstig mitgegrölt. Und die haben sich dann in den Armen gelegen danach, als das Theme zu Ende war. Und das zeigt dir einmal, wie cool dieser Act auch noch für viele im Jahr 2026 immer noch ist, das einmal live gesehen zu haben.
Ich meine, nicht jeder hat das Geld, nach Japan zu fahren.
Klar.
Nicht jeder hat das Geld, irgendwie, wenn er in den USA auftritt, hinzufahren. Natürlich gab es jetzt auch die Möglichkeit, beispielsweise bei anderen Ligen in Europa. Aber das ist ja sehr, sehr selten. Insofern total geil. Das haben wir sowieso übrigens gesehen. Gut, dass du das erwähnst. Nicht nur bei Suzuki, das war auch bezüglich Naito, über den wir gleich noch sprechen. Auch ja. Der Fall, dass wegen Naito und Bushi tatsächlich auch viele Fans beispielsweise Richtig. Aus anderen Ländern kamen, unter anderem auch aus Österreich. Grüße an dieser Stelle, hat mich sehr gefreut. Auch ein Hörer des Ringfuchs-Podcasts. Insofern super schön, dass wir uns da mal auch gesehen haben. Und es ist total toll, dass sie die Möglichkeit haben, das zu sehen. Insofern klasse. Und dann kam natürlich der zweite Abend des Karat, denn es war allen klar, es wird ein Main Event geben, der vielleicht wieder ein größerer, noch größerer Main Event, weil es geht wieder um den Singles-Title der WXW sein könnte und insgesamt war da richtig viel dabei. Da will ich mit dir jetzt ein bisschen genauer reingehen. Wir haben natürlich die Quarterfinal-Matches und wir müssen nicht auf alles ja so ganz tief eingehen, aber ich will dich auf jeden Fall mal fragen, an was denkst du jetzt spontan, wenn du an den zweiten Tag denkst?
Ich denke daran, woran ich auch am ersten Tag noch gedacht habe, weil wir da gar nicht drüber gesprochen haben, lieber Marvin, was für eine brutale Leistung Dieter Schwarz und Ahura gebracht haben,
ja. Um
es irgendwie hinzubekommen, mit Tetsuya Naito ein stimmiges Match zu machen. Das hat bei Dieter Schwarz in der ersten Runde leider nicht so gut funktioniert, aber bei Ahura in der zweiten Runde hat das dazu geführt, dass der sich wirklich der hat sich selbstständig quasi in die Stuhlreihen geworfen mehrfach.
Ja.
Ich habe dieses Bild noch vor mir, wie er den Tornio springt, bei dem Naito nicht da steht, sondern er einfach volle Möhre in die Stuhlreihen brettert.
Ja.
Ahura hat an diesem Abend wirklich alles in die Waagschale geworfen, um hier ein geiles Match auf die Beine zu stellen mit einem Wrestler, der dazu einfach nicht mehr in der Lage ist. Das auf eigene Art und Weise, auf eigenständige Art und Weise zu machen. Natürlich hat Tetsuya Naito nach wie vor seine Aura,
ja. Aber
der ist wrestlerisch einfach nicht mehr in der Lage, diese Sachen zu bewerkstelligen und das muss man auch ganz klar so sagen. Und da nehme ich auch mal eben ganz nochmal kurz den Bogen zu Bushi, weil wir ja auch nicht in der ersten Runde über ihn gesprochen haben. Ich sag's so, wie ich es auch schon im Vorfeld empfunden habe und ich fühle mich da ehrlich gesagt bestätigt. Ich kann es vollkommen nachvollziehen, dass man so ein Act wie Los Tranquilos de Japón gerne bei so einem Turnier dabei haben möchte. Aber zum Beispiel ein Minoru Suzuki war ja jetzt auch nicht im Turnier.
Mhm.
Natürlich hatte man den jetzt auch nicht an allen Tagen da. Das war bei Naito und Bushi anders. Aber trotzdem bin ich der Ansicht, dass jetzt so, nach dem, was wir gesehen haben, es nicht unbedingt hätte sein müssen, dass diese beiden im Turnier gewesen sind.
Das
klar,
ist sehr,
Ahura,
ja.
Ahura hat einen tollen Moment gehabt, indem er halt hier auch von Naito die Bestätigung bekommen hat nach dem Match. Das war cool. Aber ich weiß nicht, ich komme damit nicht so ganz gut klar, dass diese beiden diese Spots bekommen haben. Und gerade bei Bushi, du kannst sofort machen, gerade bei Bushi, haben wir im ersten Match gegen Soltan gesehen, das war eine Nichtleistung einfach. Ne? Das war einfach gar nichts. Das tut mir auch ein bisschen leid für Soltan. Da muss man sagen, Bushi gehört dann einfach nicht in so ein Turnier, wenn er diese Leistung bringt.
Ja, also ich finde, du hast es teilweise sehr defensiv formuliert. Jetzt bist du ein bisschen in die Offensive gegangen und ich stimme dir in Teilen auch zu. Bei Bushi bin ich ganz klar deiner Meinung. Ich finde, da muss er sich auch besser verkaufen. Er ist nicht so, in meinen Augen nicht so der große Name wie Naito. definitiv nicht. Und das war wirklich mau. Das hat, da hat mir Soltan auch leid getan. Bei Naito sehe ich es tatsächlich ein bisschen anders, denn ja, in der erste Runde war auch gegen Dieter Schwarz, war auch nicht gut. Ich fand, natürlich hat Ahura jetzt an dem zweiten Tag so viel selbst gemacht. Das war aber eine absolute Königsleistung von Ahura, dass er das so gut hinbekommen hat und Naito auch so gut hat aussehen lassen. Das habe ich auch so ein bisschen in der Rezeption mitbekommen von sämtlichen Leuten. Ich habe als dann nochmal kurz mit Jakobi auch drüber gesprochen, der auch total begeistert war. Und sehr, sehr viele, die über die Maßen hinaus begeistert waren, wie Ahura das Match gecarried hat. Und das hat er. Ja. Und er hat am Ende, und das ist halt genau der Punkt, dass ich sage, bei Naito stimme ich da nicht genau zu, weil wie groß ist dieser Moment von Ahura oder für Ahura, wirklich den Pinfall zu holen gegen Naito, der seitdem er bei New Japan weg ist, glaube ich, keine Singles-Niederlage mehr gefressen
hat. Das ist ein gewichtiges Argument und da ziehe ich das auch ein bisschen zurück. Dann muss ich auch schon sagen, in meiner Argumentation, da hast du schon recht, dass das dann doch seinen Wert hat, auf jeden Fall.
Das ist Wahnsinn, weil das ist so krass. Ich muss wirklich sagen, das fände ich einen monumentalen Move. Und dann natürlich, wie du gerade gesagt hast, dass Naito dann am Ende dann auch Ahura anerkennt und ja, in seiner rotzigen Art schon sagen, das haben wir jetzt hier schon ganz gut gemacht, beziehungsweise du, da gebe ich dir auch mal die Faust. Ja, weil am Ende, ich meine natürlich, ne, wir reden jetzt hier und im Endeffekt kann man natürlich sagen, ja, das ist jetzt irgendwie vielleicht eine Website oder so, aber das steht jetzt auch erstmal auf Cage Match und wir wissen, welche Bedeutung Cage Match für die Wrestling-Welt hat. Und wenn da Leute sagen, oh, guck mal hier, Naito, ja, da wird ja immer viel kritisch drüber gesprochen, aber da hat er sogar ein brutales Singles-Match gehabt. Das hat dann vielleicht nicht jeder gesehen, aber sagt dann, ach ja, der kann schon auch gehen. Ja, dass dann 90% von Ahura passiert sind, gehört zur Wahrheit dazu, aber das ist auch für Naito jetzt gar nicht so verkehrt, diesen Banger jetzt rausgehauen zu haben und dann wirklich mal den Pinfall eingesteckt zu haben. Ich finde das eine super Sache und es hat eigentlich eine Zwischenkrönung für Ahura gegeben und das ist etwas, was ich als unfassbar wertvoll empfinde.
Das ist das am besten bewertetste Match von Tetsuya Naito seit dem 14.10.2024, da hatte er eine Match gegen Zack Sabre Jr. Es ist mit 8,22 bewertet. Mhm. Und danach muss man schon in den G1 des Jahres 2024 zurückgehen. Das war wieder gegen Zack Sabre Jr. Ja. Da war ein Match gegen Shingo Takagi auch aus dem G1-24. Also da kann sich Ahura dann schon was auf die Fahnen schreiben. Und wie gesagt, ich betone es dann gerne nochmal, bei diesem Punkt hast du natürlich absolut recht.
Ja, also insofern, das war definitiv ein Highlight. Aber ich muss schon sagen, dieser zweite Tag war sowieso nicht arm an Highlights. Denn er hatte neben absolut patenten Quarterfinal-Matches, über die wir schon gesprochen haben, übrigens auch ein kleines Highlight, auf das ich jetzt auch zu sprechen kommen will, bevor wir uns dann in die Main-Event-Card hocharbeiten. Eine wichtige Sache. Mhm. Wie krass wird Rambo eigentlich in Oberhausen gefeiert? Rambo, Rambo, jeden Tag nur Rambo. Ich kann wirklich sagen, es ist das zweite Karrierelevel, was Metehan jetzt freigespielt hat an der Seite von Rambo, dass er auch wieder am Start ist. Natürlich wollten die Fans hauptsächlich Rambo und nicht unbedingt Metehan, aber dieses Spiel, dieses Zusammenspiel, was jetzt auch stattfinden kann, das war unfassbar schön zu sehen, wie over Rambo und irgendwie dann auch Metehan ist bei den Fans. Das macht Spaß und ich habe richtig Bock auf dieses Tag-Team.
Richtig Bock auf dieses Tag-Team und naja, also man sieht, dass Metehan da drin ist und er auch Bock darauf hat, scheinbar. Ich hoffe nicht, dass es den Gang von so vielen Tag-Teams gehen wird, bei dem der eigentliche Star, das soll es ja eigentlich Metehan, ne? Aber Rambo hat irgendwie die Überholspur genommen in den letzten zwei Jahren. Ich hoffe jetzt nicht, dass das in die Richtung geht, dass man diese Storyline spinnt, dass Metehan eifersüchtig ist auf Rambo und dann das Tag-Team auflöst und gegen Rambo turnt. Das hoffe ich jetzt mal nicht. Denn mit den beiden hat man halt noch was man machen kann. Das hat noch, man sagt ja schon, das hat Beine oder das hat Legs, sagt man im Englischen, dass man da noch was rausmachen kann. Denn die beiden mit einer Tag-Team-Challenge bei WXW oder auch einem Tag-Team-Title-Run, das kann ich mir sehr gut vorstellen, ja. Und ich hoffe auch mal, dass man hier, die sind dagegen Titus Alexander und Starboy Charlie angetreten. Ich hoffe, man hat den beiden vorher erklärt, wer Rambo ist. Und da muss man auch sagen, das war wirklich eine der Sternstunden der WXW-Crowd in den letzten Jahren. Was da alles an Songs umgedichtet worden sind, um Rambo zu feiern, das war schon geil.
Am Ende haben wir sogar mit Rambo Number 5 das Ding noch.
Ich wollte gerade sagen, Rambo Number 5 ist wirklich eines meiner Highlights. Und da müssen wir noch mal ans Reißbrett warmen, da müssen wir noch was draus machen, tatsächlich. tatsächlich.
Ja.
Nur nicht nur so spontan bleiben, aber das war wirklich cool.
Ja, du sagst es, also wirklich zwei Aspekte. Aspekt 1, super schön, dass wir mit unseren Freundinnen Luisa, Clara und Jule auch am Start waren. Wir standen ja, ja alle zusammen und da ist das Level der Kreativität dann sowieso gemeinsam sehr, sehr hoch. Das war dementsprechend auch eines meiner absoluten Highlights an Tag 2. Wir hatten eine geile Stimmung, wir hatten eine gute Zeit und es war aber grundsätzlich so. Die Stimmung war bei diesem Karat, und das habe ich von vielen gespiegelt bekommen, auf einem super guten Niveau. Und da sage ich auch, und das habe ich ja letztens in Preview schon mal so ein bisschen kritisiert, endlich mal wieder. Denn zuletzt war es teilweise schon manchmal sehr ruhig. Und diesmal waren so viele einfach on fire. Es gab laute Chants, es gab wilde Chants, es gab kreative Chants. Das ist das, was Wrestling so geil macht. Aber ich sage auch, das hängt auch ein Stück weit damit zusammen, dass man zum Teil Fans was gegeben hat, was man ihnen auch nicht verwehren sollte. Und zwar tatsächlich auch in den richtigen Stellen die echten Themes. Das trägt dazu bei. Das ist ein Geben und ein Nehmen. Und das war tatsächlich so, jetzt wir kommen gleich noch zu Tag 3, aber das ist auch da, da gibt's gewisse Wrestler, da ist es halt wichtig, dass die die Original-Theme haben oder zumindest eine Theme, die einen Wiedererkennungswert hat mit der Person. Und dann ist es einfach super, dass es so funktioniert. Aber du hast eben richtig gesagt, es ging, hat sich durch die ganze Woche, durch das ganze Wochenende gezogen. Es war richtig schön. Und Rambo wird dieses Wochenende nicht vergessen, aber ich will auch nochmal auf den Punkt, den du angesprochen hast. Macht keinen Turn, auf keinen Fall. Es muss diese leichte Dysfunktionalität oder den leichten, wie soll ich sagen, Ärger von Metehan, den kann es ruhig geben, dass er irgendwie so ein bisschen da krummelig ist. Er kann ja, er kann ja der sein, der da ein bisschen missmutig ist und der sich ein bisschen ärgert, aber trotzdem weitermacht und irgendwie, naja gut, dann ist das halt jetzt so, dann muss ich das jetzt wohl akzeptieren. Und das, ich glaube, dass dieses eben nicht der Turn, sondern dieses Zusammenarbeiten einen Effekt haben kann, den Metehan seit seinem Karatsieg, nämlich bei der WXW, sucht. Und zwar den ultimativen Connect mit den Fans hinzubekommen. Wenn du diese Geschichte auch jetzt im Rahmen von Shotgun jetzt erzählst, dass Rambo halt denn Rambo Number One ist, sage ich mal, ja. Und Metehan so ein bisschen der Lecky, der Sidekick, mit dem sie nicht so richtig geil findet, da kann wirklich was draus entstehen. Ich sehe da Potenzial.
Ja, und dann können wir vielleicht mal direkt dazu kommen, weil du es ja auch gerade schon angesprochen hast. Ne, die Show begann damit, dass Dan Malmann angekündigt hat, dass der Backstage-Vlog eingestellt wird. Und da waren erstmal alle ein bisschen irritiert, weil das ja schon noch ein Vehikel war, mit dem WXW auch bei den Fans gelandet ist, die jetzt nicht das Abo haben, weder bei YouTube noch bei Twitter oder Independent Wrestling TV. Es wurde aber angekündigt, dass Shotgun zurückkehrt. Und das gab riesengroße Jubelstürme in der Halle, weil wir das ja seit Jahren fordern. Wir haben ja schon mehrfach darüber gesprochen, nicht nur wir, sondern auch in anderen Formaten, wird und wurde mehrfach darüber gesprochen, dass es einfach für eine Promotion wie WXW unglücklich ist, dass es nur ein, dass es kein Format gibt, was so wirklich vor der Paywall stattfindet. Klar, Backstage-Vlog gut und schön, aber das sind halt nur Backstage-Segmente. Ne, da werden ein paar Clips von Matches gezeigt, die an so einem Abend stattgefunden haben, aber letztlich ist es kein Wrestling-Produkt letztlich. Das ist bei Shotgun in der Vergangenheit anders gewesen und wir hatten hier eben auch ein Match mit dem Shotgun-Title-Match, Dennis Dulnik verteidigte gegen Ares, Bushi und Jay Joshua, das dann halt als Main-Event von Shotgun angekündigt wurde. Und alleine diese Ankündigung hat bei vielen Fans, die jetzt schon länger dabei sind, wirklich auch nostalgische Gefühle gebracht, weil Shotgun etwas war, was in der Vergangenheit nicht nur dazu diente, Storylines fortzusetzen, auch in der Zeit, in der WXW keine Veranstaltung hat, Storylines fortzusetzen, sondern auch dazu beigetragen hat, wirklich Wrestler zu etablieren. Ja, und Pete Bouncer, muss man da ganz klar nennen, der wäre niemals so ein großer Star für das WXW-Publikum geworden, wäre er nicht bei Shotgun so gefeatured worden damals. Das ist ja schon 2000, wann war das? Vor Corona, 2017, 18 rum, ne?
Ja, genau.
So lange ist das schon her. Und das Comeback von Shotgun eröffnet jetzt wirklich gute Möglichkeiten und ich hoffe, dass sie da mit der nötigen Kreativität rangehen. Ich glaube aber, dass sie diese auch haben, weil ja Backstage wirklich viele Leute rumrennen, die tolle Ideen mit sich bringen, die genug Kreativität haben. Wir haben auch gesehen, dass hier im hier in diesem Opener direkt auch die Wrestlerin Sultan Suso als neue Kollegin von Dan Mellman angekündigt worden ist. Da bin ich auch gespannt, was man mit ihr dann daraus macht. Wir haben bei Shotgun jetzt gesehen, dass unser guter Freund der Tama als Ben Tama eine Rolle einnimmt bei Shotgun. Das wurde auch schon etabliert als eine Rolle. Matt DiMassi hat die Moderation gemacht und ja, ich bin dann mal gespannt, wie es da weitergeht. Ob es das jetzt als wöchentliches Format gibt oder nicht, das wurde nicht so ganz klar gesagt. Ne? Es wurde gesagt, dass es regelmäßig ausgestrahlt werden soll. Was das genau bedeutet, da müssen wir noch abwarten.
Spannend, siehst du mal, ich hatte das jetzt fest implementiert als wöchentliches Format in meinem Kopf. Aber wie so oft gibt es einige Irritationen in meinem Kopf. Also wir werden es jetzt mal abwarten. Wie das. Aber hier steht eigentlich jede Woche neuer Content, kostenlos auf YouTube. Okay. Immer donnerstags ab 18 Uhr. Also ich glaube, wir können schon mit der Regelmäßigkeit davon ausgehen. Insbesondere viele richtige Aspekte. Danke für die Erläuterung. Denn es ist tatsächlich so. Wichtig, Regelmäßigkeit. Wir wissen, jeden Donnerstag 18 Uhr können WXW-Fans YouTube frei ansteuern. Du siehst Interviews, du siehst Promos, du siehst Matches und das ist übrigens auch ein schönes Vehikel. Beispielsweise Shows, die normalerweise nicht großartig aufgenommen werden, die jetzt nicht als Großveranstaltung dementsprechend von der WXW deklariert werden, aber einzelne Matches davon trotzdem rauszuklippen, zu nehmen und dann bei Shotgun zu zeigen, beispielsweise wenn es um den Shotgun-Titel geht oder um andere Titelmatches, dann ist das schon eine richtig geile Sache und wertet übrigens auch dann die, sag ich mal, die Dorfcards deutlich auf, wenn du weißt, ach, guck mal, da kann auch was passieren. Das finde ich total geil. Da freue ich mich drauf. Ich finde, da steckt viel Potenzial drin. Ich weiß, man darf die Erwartungen nicht überfrachten, weil das Team der WXW natürlich relativ klein ist. Aber trotzdem, es ist genau das, was du sagst. Du musst ja nicht so viel machen, insofern, dass du sagst, ich erwarte nicht, dass es ein ultra komplexes Konstrukt ist wie Dynamite oder Raw.
Nein,
das, das erwartet hier niemand. Aber es geht darum, und das finde ich, das haben sie jetzt beispielsweise bei der schon gut gemacht, auch die Backstage-Situation zu nutzen, Geschichten weiter zu erzählen, Charaktere tiefer zu gestalten, zu etablieren. Wir erinnern uns natürlich in der krassen Tiefe, das weiß nicht, ob man das nochmal herstellen kann, wie diese Kevin Rhodes da Marius von Beethoven-Story gelaufen ist. Das ist auch eine Sache, die nur wegen Shotgun so ein Klimax erreicht hat und so viele Leute emotional mitgenommen hat. Das war toll. Und ich hoffe, dass das passieren kann. Wir haben es eben gesagt, Metehan und Rambo sind auf jeden Fall ein gutes Vehikel, da tiefer was zu erzählen. Ich kann mir vorstellen, dass Dulnik, der ja ein total spannender, cooler Schauspieler ist, da auch noch mal wirken kann. Wir sehen, dass dem Goldkönig, können wir gleich drauf zu sprechen kommen, auch Zeit eingeräumt wird. Das müssen wir jetzt machen, insbesondere auch. Und da schlage ich jetzt wieder die Brücke. Willst du noch was zu Shotgun sagen? Sonst würde ich nämlich die Brücke schlagen. Dann sag bitte.
Ich bin gerade in der Schedule der WXW. Mhm. Und da haben wir jetzt natürlich im Ende März noch Frankfurt und Erfurt. Dann haben wir im April die beiden Shows in Dresden und Leipzig. Ne, da kann man ja durchaus auch noch Content aufnehmen für Shotgun. Dann haben wir aber natürlich auch so eine Phase zwischen Drive of Champions und Shortcut to the Top, da liegt ja immer die Sommerpause durchaus. Ja, na gut, okay, Frankfurt gibt's auch noch, aber schon eher ein Zeitraum mit weniger Shows und da dann eben die Zeit zu überbrücken mit regelmäßigen Shotgun-Ausgaben, die dann so meinetwegen zwischen 30 und 50 Minuten lang sein können. Das ist eine super Sache, die man dann auch nutzen sollte. Oder auch eben der Zeitraum zwischen Shortcut und dem Herbstfestival. Den haben wir immer als höchst kritisch wahrgenommen, weil da einfach auch gar nichts stattfindet. Ja. Zwischen Mitte August und Ende September gibt es kaum Veranstaltungen. Und dann das umzusetzen, damit nach Shortcut, mit dem Shortcut-Sieger dann, Stories zu erzählen, die dann dahin führen zum Main-Event von Tag 2 beim Pro Wrestling Grand Prix, das ist doch super.
Denke ich auch. Da ist viel Potenzial und ich ermutige eindeutig dazu, sich nicht davor zu scheuen, vielleicht auch einfach mal ein Match, wenn du sagst, du willst auch immer Matches präsentieren, was ich gut finde, also frische, exklusive Matches, scheut nicht davor zurück, ein Match von Heat zu nehmen, aus der Wrestling Academy. Es ist total cool. Warum nicht? Wenn ihr sagt, das ist ein Match, das hat uns gefallen, das wollen wir zeigen. Mhm. Das ist ein Talent, da haben wir einen Fokus drauf. Amadeo ist jetzt ja jemand, der jetzt auch bei in Frankfurt zu sehen sein wird. Do it. Es ist total cool. Ihr habt kreative Freiheiten, ihr habt die Möglichkeiten, das zu präsentieren. Eine Frage zu Shotgun habe ich noch. Wie stehst du zu den Match-Zusammenfassungen, die ja dann meist vorher laufen von den einzelnen Events?
Ich, das ist, glaube ich, so ein Relikt aus dem Vlog noch. Ne? Das hat man ja bei diesem Konzept auch gemacht. Ich glaube, das sollte man streichen in der Zukunft.
Danke dir, ja, sehe ich genauso.
Ich kann es nachvollziehen, dass man es jetzt für Karat machen wollte, um da nochmal auch im freien Format ein paar Bilder präsentieren zu können. Aber langfristig sehe ich das eher nicht als gewinnbringend. Denn Shotgun sollte schon so seine eigene Standbeine haben.
Sehe ich tatsächlich genauso. Ich finde es auch gut, dass du es nochmal gesagt hast. Denn für mich ist es tatsächlich etwas, ja, man kann auch sagen, hey, es gibt einfach. Ist auch das Ding, muss man aber mal gucken. Aber das müsst ihr, oder das müsst die WXW ja wissen. Die WXW wird ja in ihren YouTube Analytics auch feststellen können, wie sind die Abbruchraten, wo geht's wieder nach vorne. Vielleicht kann man auch mit Kapitelmarken arbeiten, wenn man das dementsprechend so beibehalten will. Gibt viele Optionen. Ich finde trotzdem, für mich ist es so, wenn ich eine Sendung anmache, so klassisch, so, ne, da will ich dann fange ich halt an und mache vielleicht einen Fernseher an und lass mal durchlaufen. Und so müsste ich halt irgendwie vorskippen, so, ne? Kein Drama, aber ich glaube, das brauchst nicht, ne? Aber ich finde es gut, dass wir das jetzt nochmal erwähnt haben. Genau, da würde ich jetzt einen Haken hinter Shotgun machen. Wir sind sehr gespannt auf die nächsten Wochen, wie es weitergeht. Total cool, dass das Format wieder am Start ist. Und dann gucken wir uns ein wenig die anderen Matches an. Gar nicht auf alle Einzelteile der Card eingehen, aber wir gehen jetzt zumindest mal, würde ich sagen, in die zweite Hälfte. Denn da war halt vieles wild geil, das muss ich sagen. Wir haben eben über Ahura gegen Tetsuya Naito schon gesprochen und ich muss auch auf den Pre-Main-Event gehen. Das war ein wilder, geiler Fight, ja. Kann von Blendl Gojira manchmal halten, was man will. Die einen hassen sie, die anderen lieben sie. Und das ist auch genau richtig so. The Grind mit Lawrence Roman und Nick Schreier. Aber meine Güte, wie geil war es, dass wir die Rückkehr des Hardcore-Nick Schreier gesehen haben. Dass Lawrence Roman so ein bisschen den Justin Credible gegeben hat, ja, von The Grind. Cool. Es war super geil. Es war ein wilder, absurder Catch. Wir haben Populärmusik gehört. Das hat super reingepasst. Ich habe einen unfassbaren Fun gehabt. Und nicht nur ich, sondern nicht nur du, sondern die ganze Halle. Und ganz ehrlich, das war auch richtig schön. Und das ist halt auch die Qualität, die Planet Gojira hat, ein Street Fight halt auch richtig geil zu machen. Es war ein wilder, absurder Mix. Ich habe jede Sekunde geliebt.
Ja, ich habe mir im Vorfeld noch die Straight Wrestling Eurozone-Ausgabe mit Morbo und Floschern gehört. Auch hier nochmal schöne Grüße. Die haben jetzt da auch ein Format, wo sie über Europa sprechen. Das ist auch auf jeden Fall auch gut, dass sie da den Fokus drauf setzen. Die sind also zumindest Morbo, wenn ich das richtig verstanden habe, hat sich dieses Match nicht mehr live angeguckt. Oder ich habe ihn falsch zitiert, aber vielleicht sind einige auch nach Hause gegangen nach diesem Match. Das kann auch sein, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Jedenfalls ist es das hier ein Match gewesen, was ein absolutes Live-Match gewesen ist. Ne? Ich glaube nicht, dass du das im Stream richtig gut einfangen kannst, wie heiß die Crowd auf dieses Match gewesen ist. Und vor allem wie heiß alle vier Akteure in diesem Match, inklusive Referee natürlich auch noch, darauf waren, dieses Match an dieser Stelle bringen zu können. Und da kommt nochmal das, was ich eben sagte, ins Spiel mit dem Theme. Sie haben Enter Sandman benutzt. Und das hat nochmal dazu beigetragen, dass alle hier Beteiligten, Wrestler, Fans, alle in der Halle, einfach so unglaublich hyped waren und da dieses Match verfolgt haben und einfach dann sich haben mitreißen lassen von den Aktionen, die Wrestler hier gezeigt haben. Über das Ende war ich natürlich nicht so glücklich, dass The Grind hier jetzt wieder den Titel verloren haben. Da bin ich aber auch gespannt, in welche Richtung es für Lawrence Roman und Nick Schreier geht. Sind ja per se auch eher Wrestler, bei denen man sagen kann, dass die auch im Singles-Bereich gut platziert sein können. Und Valentino Gojira ist ja offensichtlich weiterhin als Tag-Team geplant. Das ist dann auch ein ganz guter Pick für den Tag-Team-Title einfach. Ne? Da kann man gut auch andere Teams gegensetzen. Und insofern war das, oder hätte das auch ein würdiger Main-Event für diese Show sein können, ne, Marvin?
Es ist exakt das. Und ich bin tatsächlich ein absoluter Verfechter des Main-Events als Unified World Wrestling Title Match. Bleibe ich dabei, finde ich, das muss das Ziel sein. Aber natürlich, so wie die Stimmung war, so wie die Emotionen war, war das Tag-Team-Title-Match halt wirklich so ein bisschen, ja, das Highlight. Hat für mich ein bisschen den Main-Event overshadowed, muss ich sagen. Insbesondere, ja. Es gab ein paar Storyline-Entwicklungen. Robin Christopher Vorwerk ist zurückgekehrt, hat Planet Gojira zum Titelwechsel oder zum Titelgewinn verholfen. Du hast eben angesprochen. Mhm. Ich hoffe übrigens, dass The Grind, da will ich ganz kurz noch mit dir drüber sprechen, weil du es ja angedeutet hast. Ich hoffe, dass sie zusammenbleiben. Weil für mich gibt es nur die zwei Wege. Also natürlich kannst du Lauri immer als Singles-Wrestler reinhauen. Und potenziell auch Nick. Aber die Sache ist die, dann brauchst du ein Konzept. Weil Nick und Lauri funktionieren als The Grind super gut, kommen gut an. Und du kannst nicht das Team splitten und dann sagen, okay, dann überlassen wir euch dem Schicksal.
Ich würde einen Mittelweg wählen, denn wir müssen ja im Wrestling auch mal ein paar Sachen bedenken, denn es muss ja nicht zwangsläufig einen Split geben. Es muss ja keinen harten Cut geben zwischen diesen beiden. Ich finde, da ist AEW eigentlich ein ganz gutes Beispiel, denn dort werden auch Beziehungen zwischen Wrestlern weiter aufrechterhalten, obwohl die jetzt nicht mehr den Tag-Team-Weg verfolgen, natürlich, ne?
Ja, die das finde ich gut. Verstehe, was du meinst.
Die beiden können ja ruhig, zum Beispiel, Lauri will vielleicht wieder Richtung World-Title gehen und Nick Schreier will mal den Shotgun-Title gewinnen. Das kann ja durchaus stattfinden, aber gleichzeitig kann man ja weiterhin im Hinterkopf behalten, dass sie weiterhin The Grind sind und eben befreundet sind. Mhm. Ich finde, das widerspricht sich ja nicht unbedingt.
Nee, würde ich total gut finden. Also, wenn man das so handhabt und nicht immer mit klaren, eindeutigen und unwiederbringlichen Splits arbeitet, dann würde ich das total gut finden. Da bin ich vollkommen bei dir. Lass uns das gerne so andenken, weil es kann dann trotzdem sein, dass die mal wieder zusammen irgendwie auch unterwegs sind. Also, ich würde es, einen harten Split würde ich nicht machen, wenn man sagt, man will mal neue Wege oder man will auch sich auf andere Titel vielleicht mal fokussieren. Nick Schreier ist ja jemand, der könnte auch um den Shotgun-Title kämpfen. Warum nicht? Dass du Dulne gegen Schreier hast um den Shotgun-Title, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Da kann man auch einige gute Geschichten erzählen. Schreier ist deutlich gewachsen in der letzten Zeit, der ja auch gute Partner hatte, muss man sagen. Mike DiVecchio erst, dann Lawrence Roman. Insofern, das ist ein interessanter Weg. Und wie gesagt, mit Robin Christopher Vorwerk, dass das Schreien wieder zurück ist. dass der Fiese wieder zurück ist, ja. Und gleich natürlich dem dann absolut klaren Heel-Team zum Sieg verhilft, ist natürlich etwas, was wir auch in den nächsten Wochen beobachten müssen.
Mal ganz kurz der Haken zurück zu Shotgun. Also Robin Christopher Vorwerk ist natürlich der perfekte Bösewicht für Shotgun.
Ja, definitiv. Und ich glaube, das wird auch ihm gut tun. Ich glaube, es ist genau so eine Plattform, die er nutzen kann. Mal gucken, wie er sich präsentiert. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass er gerade so der Stokely Hathaway von Planet Gojira sein wird. Also das wirkt für mich ein bisschen anders, als es zuletzt gewirkt hat. Also auch mit Trainingsjacke und so weiter und so fort. Big Stoke hat es ja genauso gemacht für FTR. Das könnte sogar auch so ein bisschen die Adaption sein in diese Richtung, die Richtung, in die man gehen will. Würde ich tatsächlich gar nicht so verkehrt finden, weil der Rich Money Boy Vorwerk hat sich vielleicht so ein bisschen ausgespielt. Muss man sehen, wo es hingeht. Aber nach diesem Highlight, nach diesem Crowd-Höhepunkt kommen wir dann natürlich zum eigentlichen Main-Event. Und ich finde, der eigentliche Main-Event hat es ein bisschen schwer gehabt. Denn eigentlich zwei komplett patente Wrestler, One Called Manders, einer der Regular Fly-Ins der WXW, der so wertvoll ist für diese Liga. Ich finde ihn so toll. Ich finde es tatsächlich auch super, wie er sich bei der WXW regelmäßig committet. Und das merkt man auch an seinen Instagram-Posts, wie er es liebt, hier in Deutschland unterwegs zu sein für die WXW. Total geil. Der wollte den Titel von Elijah Blum. Und ich fand das Match gut, bin aber wahrscheinlich erst so gegen Ende richtig reingekommen.
Das geht mir genauso. Ich hatte jetzt auch nicht die Zeit in dieser Woche. Ich möchte mich übrigens bei Morbe entschuldigen, falls ich ihn falsch wiedergegeben habe. Ich kann das kurz schildern. Wir nehmen das Samstag auf. Ich habe korrigiert am Schreibtisch. Marvin hat mich dann hier zugeholt. Zwischen meinen Korrekturen ist mein Kopf nicht vielleicht ganz bei der Sache gewesen. Und auch deswegen hatte ich nicht unbedingt die Zeit, noch das Match nachzuholen. Und nach diesem Tag-Team-Title-Match Street Fight war es für mich unglaublich schwer, hier wieder meine Konzentration aufrechtzuerhalten. Das ist immer ein Problem an Karg 2 beim 16 Karat Gold, ne? Da muss man mal vielleicht überlegen, vielleicht kann man das Tag Team Titelmatch auch noch anders platzieren. In anderen Jahren hatten wir auch an Tag 1 nochmal ein großes Titelmatch, mal ein Shotgun Titelmatch, mal auch mal ein World Tag Team Titelmatch. Aber da kann ich auch verstehen, dass man Ahura in den Main Event von Tag 1 setzen wollte. Also man musste so ein bisschen jonglieren, was man wo hinpackt. Aber das hier dann, dass dann das World Titelmatch eben direkt auf dieses Party-Match folgte, war schon nicht so glücklich. Es hat auch, du hast ja erwähnt, dass die Stimmung ziemlich gut war, aber hier im World-Title-Match, das war auch wirklich schwierig für viele Zuschauer, da reinzufinden. Mhm. Aber, und das muss man den beiden dann auch wirklich hoch anrechnen, beide sind einfach so gut in dem, wie sie sich im Ring präsentieren, dass sie es dann doch geschafft haben, die Crowd wieder mitzunehmen für diese finalen Minuten, in denen es eben darum ging, dass Elijah Blum das schafft, was Ahura letztes Jahr im Finale vom Karat nicht gelungen ist, eben die Lariat von One Called Man das auszuhalten, sodass der buchstäblich an Elia Bloom zerschellt ist und Bloom dann eben daraus seine Kraft zehren konnte, um das Match dann für sich zu entscheiden. Also es war schon erzählerisch ziemlich gut gemacht.
Hat man wirklich gut erzählt, da bin ich vollkommen bei dir. Elia Superhero teilweise auch, ne? Also fast mit unmenschlichen, übermenschlichen Kräften, wie er die Lariat no-sellt. Man hat ihn sehr stark dargestellt, also du sagst es. Die Crowd war ein bisschen müde, trotzdem war es ein patentes, gutes Match. Am Ende war ich auch drin. Ganz kurz, ein Kritikpunkt, den muss ich trotzdem erwähnen. Wir hatten das in einigen Jahren, dass wir eigentlich ein bisschen noch mal auf die Tube gedrückt haben, wenn es darum ging, die Präsentation im Main Event. Und es ist geil, in Matches so tolle Geschichten zu erzählen, wie sie es gemacht haben. Aber ich würde mir dann tatsächlich wünschen, erst der Champion Elia Bloom, erst der Champion, der zuletzt erst den Titel geholt hat. Und diesen ganz großen Celebration-Moment hat er in meinen Augen noch nicht so gehabt. Und ein Championship-Entrance zu haben mit vielleicht irgendwas, was das ganze Sports-Entertainment-mäßig noch mal ein wenig aufwertet. Ne? Natürlich war die Jacke cool und natürlich war der schwarze Nacken auch gut. Das hat mir auch gut gefallen. Ja. Aber irgendwie hätte mir was noch so ein Müh mehr hätte mir gefallen. Genauso auch bei Manders hätte man überlegen können, ob man die traditionellen Cowboy-Riten oder so bemüht oder ob man was Kreatives, Neues
macht. Was soll er machen? Soll er mit dem Ochsen zum Ring kommen?
Ja, hätte ich jetzt gedacht, ehrlich gesagt, ja. Also keine Ahnung, Pferd, was weiß ich, überlegt ja was. Also bin jetzt nicht in der Kreativabteilung unterwegs. Also ich bin nur derjenige, der Forderungen stellt. Nein, aber ihr wisst, was ich meine. Hätte auch irgendwie beim Elia hätte es auch ein Band-Moment sein können, irgendwas in diese Richtung.
Ja, stimmt.
Ja, genau. Das hätte ich irgendwie noch cool gefunden. Das hätte auch noch mal einen klareren Cut gesetzt zwischen dem Pre-Main-Event und dem Main-Event. Ja, weil erinnern wir uns, als Absolute Andy runterkam von dieser Hebebühne. Ja, also jetzt die Sache ist ja die Hebebühne, das ist eine super Idee, aber es war ja auch irgendwie lustig. Also ich meine, das Absolute Andy, der auch da schon kerniger, fülliger Typ war, sag ich mal, da von der Hebebühne runtertransportiert wird. So, das dauert gefühlt 5 Minuten, ja. Aber es war ja irgendwie was dem Ganzen, der Rohrzange der WXW, schon ein anderes Gefühl gegeben hat. So, ne? Weil da lässt sich jemand feiern, kommt er 5 Minuten runter. Also es war ja so ein absurdes Moment. Und genau irgendwie, keine Ahnung, irgendwas in der Richtung hätte ich mir gewünscht. Aber trotzdem, Main Event war gut. Und was danach auch gut war, fand ich gut. Es ging direkt weiter mit der Erzählung. Es ist nicht stehen geblieben. Elia Bloom hält eine Rede, eine durchaus kontroverse Rede, die unterschiedlich interpretiert wurde. Wir hatten kurz darüber gesprochen. Er hat ja gesagt, er hat ein Tryout und wäre dumm, wenn er irgendwie einen Vertrag nicht annehmen würde. Da kann man das jetzt sehen, wie man will. Es gab einige Stimmen, die gemeint haben, naja, hat er jetzt einen WWE-Vertrag angenommen? Das kann man im Raum offen lassen. Es ist wahrscheinlich gar nicht so, aber man hätte es so interpretieren können. War jetzt irgendwie ein bisschen weird. Hat dann aber auch die Größen der WXW genannt, hat eine Person vergessen, ja, natürlich auch vielleicht auch absichtlich nicht genannt. Das war Bobby Ganz, der kam dann raus und sagt, hier, Elia, du Ficker, was ist denn los mit dir? Warum erwähnst du meinen Namen nicht? Ich bin der longest reigning WXW Champion und du erwähnst meinen Namen nicht. Das ist Disrespect, da habe ich keinen Bock drauf. Dir zahle ich's heim. Fand ich gut, dass man so wirklich versucht hat, direkt eine Geschichte danach zu erzählen, weil das ist nämlich immer die Sache, wo geht's hin für Elia?
Ja, richtig. Ja, das war eben genau nach diesem Match eben auch die Frage. Denn mit Manders war eine Geschichte ganz klar abgeschlossen. Und dann war die Frage hier, wo geht's dann weiterhin? Und da man ja eben direkt Ende März die Show in Frankfurt hat, war es dann gut, dass man direkt eine Erzählung aufgebaut hat, die man da dann umsetzen kann.
Definitiv. Und ich fand es wirklich gut. Es hat ja auch dazu geführt, dass wir an Tag 3 noch ein Match bekommen. Dazu kommen wir nämlich gleich. Aber wie gesagt, ich mache hier mal den Haken. In meinen Augen war das ein richtig guter Tag 2. Ja. Hat mir wunderbar gefallen. Hat auch auch hier weniger Längen gehabt als so manch anderer Tag 2. Also ich gehe wirklich auch zufrieden raus. Es gibt diese Verbesserungspunkte, die wir angesprochen haben. Du kannst aber für gewisse Situationen manchmal nichts. Das würde ich auch mal sagen. Weil so ein Streetfight, ja klar, können wir den anders setzen. Da hast du vollkommen recht. Man hätte den auch vielleicht dann anfangen. Aber manchmal ist es so. Das siehst du selbst bei den besten Promotions. Das siehst du auch, klar, bei der WWE siehst du es manchmal so. Es gibt auch Overperforming Matches bei AEW, wo du sagst, okay, Alter, die haben jetzt hier alles rausgehauen. Ja, der Main Event ist halt immer noch der Main Event und aber so richtig anknüpfen kann er halt nicht an das, was zuvor war. Das kann passieren. Wrestlerisch war das zwischen Elia und Manders, bei dem ich immer noch hoffe, dass der weiter bei der WXW unterwegs ist. Vielleicht eher im Tag Team mit Thomas Shire. Super gut.
Bevor wir einen Haken dran machen, Marvin, an den zweiten Tag, möchte ich nochmal eben kurz auf Jay Nero eingehen.
Oh, das ist die so wichtig, dass du es erwähnst. Danke dir.
Die ja schon am ersten Tag eine Promo gehalten hat, in der sie darauf verwiesen hat, dass sie ja von WWE Bayley eingeladen wurde, beim Lordstone Trainingscamp mitzumachen.
WWE Bayley, da habe ich auch gedacht, ja,
WWE Bayley.
Also der Instagram-Handle ist bekannt auf jeden Fall, ja.
Die dann angekündigt hat, dass sie sich mit Gewinnern umgeben will, und das wurden dann Alex Duke und Alexander Bellamy, die ja im Tag-Team aktiv sind. Und die wurden als Trio präsentiert. Und dann hatten sie beim zweiten Tag ein Match, Alex Duke und Jay Nero gegen Shira Hashimoto und Katsuya Murashima, und sie verlieren dieses Match. Und das ist immer so ein Ding, was ich nicht verstehen kann, wie dann so ein neu zusammengestellter Act, der offensichtlich etwas, ja, der was auf die Beine stellen soll in der Zukunft, dann dieses erste Match verliert. Das, weiß ich nicht, das verstehe ich nicht, das geht nicht in meinen Kopf leider rein, das kann man mir vielleicht erklären, trotzdem würde ich dagegen argumentieren, denn es war ja auch hier so, dass Jay Nero nicht nur diesen neuen Act hat, sondern sie hat sich ja auch als die neue WXW Women's Championess angekündigt. Sie hatte ja erst eine Robe an und hat dann den alten Women's Title präsentiert, der ja vor einiger Zeit abgeschafft worden ist, und wir haben es ja alle gesagt, dass es keine gute Entscheidung war damals, und wir, ich glaube, alle, die das gesagt haben, fühlen sich in ihrer Wahrnehmung inzwischen bestätigt, dass das nicht so eine gute Entscheidung gewesen ist, dass nicht dazu beigetragen hat, dass mehr Frauen in andere Positionen gebracht worden sind. Das hat man dann punktuell mal gemacht, aber nicht wirklich nachverfolgt. Und insofern äußerst unglücklich, dass dieser neue Act direkt verliert.
Ich finde es total bescheuert. Also es ist wirklich, ich finde es nicht gut. Also ich finde den Act, die Idee, total super, das muss ich auch mal sagen. Es ist die berechtigte Position für Jay Nero, die sich wirklich gerade den Arsch aufreißt, die, das sagen wir auch, das beobachten wir auch, so weiterentwickelt. Und ich finde es geil. Ich finde die Idee mit Alex Duke und Bellamy, finde ich super. Weil das sind so zwei Stooges, die findet man scheiße. Die sind gut, die sind wrestlerisch gut, aber man findet sie scheiße. Das sind wirklich Schmierlappen. Das sind wirklich Schmierlappen, die man ausbuhen will. Und das passt doch. Das ist doch, also das ist doch klasse. Ich habe auch, das ist doch total klasse, dass du so Leute hast, die absolut geile Antagonisten sind. Bellamy unfassbar talentiert auch, und Duke auch. Also das ist, ich bin wirklich großer Fan, find's total gut und liebe es, sie zu hassen. So, super. Und dann hast du mit Jay Nero wirklich eine Patente, die auch am Mikrofon echt gut geworden ist. Das ist natürlich speziell, das muss nicht jedem gefallen, aber es sorgt auch dafür, dass man eine Reaktion bekommt. Das Ding ist, sie hätte ja fast zumindest bei uns den Faceturn geschafft, ja, weil sie den Titel zurückgebracht hat. Das ist ja auch eine weirde Situation im Endeffekt. Man hat ihr da dann das Mikro abgestellt, dass sie nichts mehr sagen durfte, schnell weiter. Das ist ein interessanter Act, den kannst du in den nächsten Wochen übrigens auch weiter einführen. Ben Tama hat das ja jetzt auch schon gesagt, ja, abgesehen davon, was sehr lustig ist, dass er herangezitiert wurde bei Shotgun und sollte Licht ins Dunkel bringen und hat eigentlich nur gesagt, habe ich doch so keine näheren Informationen. Oh,
weiß ich jetzt nicht.
Nee, weiß, kann ich ja sogar noch nicht sagen. Aber er hat schon den besten Politikergespräche dann schon abgewiesen und hat dann einfach andere Sachen gesagt. Hat dann einfach gesagt, naja gut, aber hier ist die Matchcard für Frankfurt.
Wir gründen jetzt die WXW Women's Title Task Force.
Ja, genau. Aber ist doch super. Ist doch eine schöne Geschichte. Ich hoffe, das geht mit Jay Nero genau in die Richtung, dass sie das erzwingt, das irgendwie durchdrückt, dass der Titel zurückkommt. Und es ist ja so, wir haben eben über Hashimoto gesprochen. Klar, die kommt jetzt erst im Herbst wieder. Aber what about Kanji? Kanji super präsentiert. Mhm. Wir haben immer noch die Situation, dass einige Wrestler und Wrestlerinnen, die regelmäßig in der Sphäre der WXW schweben, dass die lange nicht mehr da waren. Beispielsweise das Hyperactive Tag Team könnte wieder zurückkehren. Ja, also da gibt es echt viele und auch viele interessante Namen. Wir haben Corey Zero gesehen, warum tritt sie nicht öfter auf Miller Smith? Da gibt es auf jeden Fall einige Namen. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Aber trotzdem, und das ist ja der Punkt, den du am Anfang gemacht hast, dann musst du ein Team stärker präsentieren. Das verstehe ich nicht. Ich habe es nicht verstanden, dass die gerade neue Aktionen erstmal verlieren. Das ist offenbar im Wrestling mittlerweile so ein Ding. Das passiert ja fast überall. Aber es macht die Sache nicht besser.
Nee, und also da sind ja noch viel mehr Leute, die da so in der Sphäre mitschweben. Ne? Man könnte ja zum Beispiel auch nochmal erwähnen, die hast du ja live gesehen, als du in Rüthen gewesen bist, lieber Marvin. Ne? Da hat's ja das, da gab's ja das Debüt von MC Alosa, der neuen WXW-Wrestlerin.
Stimmt,
die ist ja angetreten gegen Becca. Becca ist ja auch so eine, die ja immer noch im WXW-Kosmos mitschwebt. Oder eben auch eine Ava Everett, die immer wieder auf Tour ist bei der WXW. Dann hast du natürlich einen ganz großen Pool von Talenten im UK. Du hast Leute aus Frankreich, die du holen kannst. Du hast aus verschiedensten Ländern Leute oder eben auch in Deutschland. Wir haben ja eben über Fury gesprochen. Ne? Da gibt es wirklich einen Pool von Wrestlerinnen, die dazu beitragen können, dass die Women's Division in der WXW zurückkehrt.
Ja, definitiv. Dementsprechend Kooperation natürlich auch mit Fury, auch eine Zusammenarbeit irgendwie geartet, auf jeden Fall sinnig. Freue ich mich drauf, wie das da weitergeht. Aber wie gesagt, da musst du trotzdem auch die auch wenn sie noch nicht Championess ist, aber jetzt gerade neues Stable gegründet hat, auch ein bisschen besser aufbauen. Also das haben wir jetzt auch abgehakt. Wichtig, dass wir es nochmal erwähnt haben, weil es zeigt nochmal und es illustriert. Wir haben echt lange darüber geredet. Und wir haben auch mit Luisa drüber gesprochen und so. Mhm. Ne, es ist alles, der Women's Title bewegt uns alle und die ganze Zeit. Und dann ist es gut, diese Story am Leben zu halten. Mal gucken, wie es weitergeht. Machen wir einen Haken an Tag 2 und gehen direkt in Tag 3, nachdem wir an Tag 2 auch relativ müde alle waren. Noch ein bisschen gezockt haben, aber wir waren tatsächlich zu müde, um überhaupt Pizza zu bestellen. Das sagt schon viel aus. Und haben dann
aber wir hatten ja auch wirklich gut gegessen. Wir waren beim Griechen zwischen ja, Ambition und der Main Show. Ne? Also es war fantastisch.
Es war fantastisch. So muss man sagen, frisch gestärkt. Dann einen Tag später, am dritten Tag, bisschen später konnten wir auschecken. Das heißt, wir haben das, was wir abends nicht mehr gespielt haben, dann morgens nachgeholt. Haben da dementsprechend Wheel of Wrestling geskippt und sind direkt zu Tag 3 übergegangen. Natürlich, da beginnt dann so die lange Wartezeit. Es ist ein relativ langer Pool. Wir haben zwischenzeitlich irgendwie Fußball geguckt, haben unsere Vereine entweder verlieren oder nicht gewinnen sehen. Ja. Also insofern alles mäßig gewesen. Umso besser aber dann, was dann war. Denn Tag 3, und da lehne ich mich jetzt schon mal relativ weit aus dem Fenster und sage, Tag 3 war einer der besten Tag 3s, die ich seit Corona gesehen habe, muss ich wirklich sagen. Ein in sich sehr stimmiges Event. Es fing gleich an mit den beiden Semifinal-Matches. Du hattest Ahura, der gegen Thomas Shire gewinnt. Du hast Peter Tihani, der gegen einen auch sehr, sehr gut aufgelegten, ja, Mato, wir hatten es ja schon gesagt, gewrestelt hat.
Das waren beides richtig gute Matches.
Oder? Also wirklich, ja. Beides patent. Ahura schlitzohrig gegen Thomas Shire gewonnen. Ohne Thomas Shire schlecht dastehen zu lassen. Thomas Shire, auch jetzt durch sein Outing jetzt beim Tournament, beim 16 Karat, kannst du sofort sagen, okay, Bruder, wenn du demnächst World Title Contender bist, mal einen Shot bekommst, warum nicht?
Zwei Punkte. Erstens, Parallele zum Main Event von Tag 2, Ahura stellt sich hin und am Abend vorher hat Ilya Bloom De Lariat gefressen von Manders und ist stehen geblieben. Hier hat Ahura quasi das wiederholt, was er im letzten Jahr getan hat, aber hat daraus gelernt und Thomas Shire ist auf diesen Trick reingefallen und wurde dann eben eingerollt. Fantastisches Finish. Und es ist auch so, dass hier die Erzählungen von Ahura und von Ilya Bloom einfach parallel weiterlaufen. Ne? Beide haben das, was sie für jeweils das Größte halten in der WXW. Das hat Ahura ja auch nochmal bei Shotgun gesagt, dass er der Gold King jetzt ist und dass für ihn 16 Karat Gold das Beste ist. Er hat beide Trophäen. Er ist der König der Catcher und der Sieger von 16 Karat Gold. Auf der anderen Seite ist Ilya Bloom der Unified World Wrestling Champion. Das ist für ihn das Größte, was die WXW zu bieten hat. Unglaublich gute Storyline. Wirklich gut gemacht. Dann hast du eben dieses tolle Finish dabei. Und dann hast du noch ein Match zwischen Peter Tihani und Yamato, was auch wirklich wunderbar funktioniert hat, ja, ne, auf verschiedenste Art und Weisen. Übrigens möchte ich auch noch erwähnen, Yamato ist ja am Tag 2 gegen Eric Stevens angetreten und ich habe es so live gar nicht mitbekommen, aber Eric Stevens hat den Almighty Frankensteiner von Yamato wirklich vertikal auf den Kopf genommen. Das sah richtig brutal aus. Shoutout auch nochmal an Eric Stevens, auch einer der schönen Stories von diesem Wochenende, der es nach 17 Jahren mal wieder zur WXW geschafft hat. Nach zwei Rücktritten und zwei Comebacks ist er jetzt mit 44 Jahren mal wieder im Karat aufgetreten. Wunderschöne Geschichte auf jeden Fall. Fand ich schön, dass er wieder da war.
Auf jeden Fall. Gut, dass du es nochmal erwähnst. Genau, wir hatten, also das war beides super gute Matches. Es ging auch weiter. Es ging auch Six-Man-Tag da mit den Los Tranquilos de Japón und One Called Mandas. Das, ich sag mal so, also Mandas hat nicht das Go von Naito bekommen, das muss man auch sagen, ja. Obwohl die gewonnen haben gegen Allen Angels und Planet Gojira. Da gab es noch so kleine Frotzeleien zwischen Naito und Mandas. Trotzdem aber lustiges Ding, gut erzählt. Es gab keinen Downer. Stattdessen gab es noch ein großes Highlight zwischendrin. Und die hatten es zwischenzeitlich ein bisschen schwer, weil man irgendwie schon auch ja emotional drin war. Und das war jetzt ein Match, das hatte noch keine Vorgeschichte. Aber die haben überzeugt bis zum Gehtnichtmehr. Hashimoto, Chihiro Hashimoto erneut mit einem tollen Match gegen Dani Luna, die Surprise-Gegnerin war Dani Luna, die auch dieses, ja, diesen WXW-Verbund immer wieder hat, und ich freue mich immer, sie zu sehen. Eine meiner ja kompetentesten Lieblingswrestlerinnen, muss ich wirklich sagen. Und die beiden haben in knapp 17 Minuten auch alles im Ring gelassen.
Ja, ich kann da bei dir mitgehen. Ne? Es war ja auch ein recht langes Match, ne? Es war schon
17 Minuten, ey.
Ja, krass, ne? Das weiß ich nicht, ob das jetzt dann auch so günstig war, ehrlich gesagt, an dieser Position der Card und am dritten Tag von 16 Karat, nachdem ja auch Ahura gegen Thomas Shire schon ähnlich lang ging und auch dieses Six-Man-Tag auch fast 13 Minuten ging. Da kann ich schon verstehen, dass es das ein bisschen schwierig war, für die Crowd da reinzukommen, aber es war halt ein richtiger Brecher natürlich am Ende. Die haben sich's richtig gegeben, und ich habe einen Clip gemacht von dieser Powerbomb, die Hashimoto Dani Luna gegeben hat. Der ist auch wirklich viral gegangen, weil alle halt gesehen haben, meine Fresse, hat die auf die Bretter geschmissen damit. Na, auch super für Dani Luna, dass sie diese Plattform da bekommen hat und dieses Match bekommen hat mit Hashimoto. Das hat nochmal gezeigt, auch ja, wie, was wir eben schon gesagt haben bei den Women's Title, dass da viel umkämpft ist in der Women's Division.
Definitiv. Ich freue mich immer, Dani Luna zu sehen, die auch da wieder alles gegeben hat. Das ist total spannend. Danach ja auch noch ein kleines Seminar gegeben, auch eine feine Angelegenheit. Also super tolles Match. Hat dann den Pin gegen Hashimoto eingesteckt. Das könnte aber eine Revanche noch geben. Vielleicht auch. Vielleicht bei Femme Fatale. Können wir uns nochmal angucken, wie es dann im Herbst dazu läuft. Aber super. Du hattest danach den schönen Moment, den Bobby dann bekommen hat, als Tag Team Partner der Ergo Stevens gehabt, ja, und seinen Gegner nicht nur Elia Bloom. Da haben sie die Geschichte weitergeführt, die ja jetzt auch bei Shotgun noch weitererzählt wurde, weil bei Shotgun war dann klar, Bobby gegen Elia gibt es dann als Title Match in Frankfurt. Aber Elia hat sich einen Mystery-Partner gesucht, und das war kein geringer als Minoru Suzuki, der nicht nur an Tag 2 bei Ambition war, sondern jetzt auch an Abend 3. Auch alle haben es gefeiert, seine Theme, und haben laut gesungen, und es war für Bobby, glaube ich, auch ein sehr erfüllender Moment, von dem man ja weiß, dass er durchaus Fan ist.
Ja, genau, das haben sie ja durchaus auch als Storyline benutzt, ne, dass die beiden sich hier so piesacken, also Elia Bloom und Bobby Ganz, denn Bobby Ganz hat jemanden als Tag-Team-Partner gewählt, der eine Inspiration für Elia Bloom war in Eric Stevens, und das Gleiche hat Elia Bloom dann gemacht, indem er eine Inspiration von Bobby Ganz, nämlich Minoru Suzuki, als sein Tag-Team-Partner gewählt hat, sodass das Ganze schon eine ganz lustige Paarung war und Eric Stevens ja auch nicht so wirklich mit Bobby Ganz mitgegangen ist in vielen seinen Aktionen. Weil er schon sehr fies gewesen ist. Aber Minoru Suzuki war natürlich auch ein super cooles Highlight in diesem Match, der dann auch angefangen hat zu rauchen mitten im Ring, obwohl das, wie mehrfach durchgesagt wurde, strengstens verboten ist. Ja, da hat sich leider der gute Tommy Gießen nicht so sehr durchsetzen können. Ja, schade für ihn. Aber war ein cooles Match, hat Spaß gemacht.
War auch ein cooles Match, definitiv. Ich fand, es ist auch wieder, wir reden immer über Storytelling, auch in Matches, und ich finde, das haben sie super gut hinbekommen, dass sie gesagt haben, na gut, Suzuki könnt ihr auch als Heel, ne? Theoretisch hat man bestimmt auch mal drüber nachgedacht, okay, macht man vielleicht Ganz und Suzuki im Tag-Team? Nein, man hat es so gelassen, man hat gewusst, welche Reaktionen kommen, und Stevens ist trotzdem ja als Face ins Match gegangen, ne? Und das ist ja irgendwie auch irgendwie eine coole Angelegenheit gewesen. Ja, und danach ging es weiter, kurzer Abriss, dann gab es das Lucha Rules Six-Man-Match. Ich fand, das hatten wir auch schon anders gehabt, dass wir an Tag 3 mehr Filler-Matches hatten. Es hat sich weniger Filler angefühlt, muss ich sagen.
Ja, das ist schon geil. Wirklich gut gemacht. Mhm. Ja, wirklich gut gemacht. Wenn ich mir diese Card so angucke auf Papier, dann sieht die einfach super rund aus. Du hast diese drei Turnier-Matches und die werden eingerahmt von einer wirklich überschaubaren Anzahl an Matches, in denen trotzdem wirklich viele Leute platziert sind, die auch an diesem Wochenende eine Rolle gespielt haben. Da kann man vor dem WXW-Booking-Team wirklich mal den Hut ziehen. Das haben sie super umgesetzt.
Wirklich, also total klasse. Freue ich mich sehr, wie man das dann gemacht hat. Lucha Rules Six-Man war auf jeden Fall lustig, war mit Sicherheit nicht das allerbeste Lucha Rules-Match, was ich jemals gesehen habe, auch nicht ja, bei der WXW, nee. Aber war völlig nett, und auch Toxin und auch Spiderfly hatten hier das Glück, dass sie mal in einem besseren Rahmen zu sehen waren, weil sonst eher, würde ich sagen, gemischte Performance, um es mal freundlich zu formulieren, der nicht am Karat teilnehmende Ricky Sosa, das nehme ich eben auch immer noch übel, da bleibt dabei, bleibe ich, wenn du für ein Explosion-Taping, für TNA-Taping vor einer halbleeren Crowd, ja, ich kann es verstehen, große Opportunity, ich weiß, TNA ist mittlerweile, da gibt's die Kanäle zu NXT, zu WWE, ist mir alles klar, das muss auch jeder selber entscheiden, ich fand's trotzdem, weil ich bleibe dabei, es ist das größte Turnier Festland Europas und es ist eigentlich sogar das größte Turnier über Europas, weil ich würde nicht sagen, dass das Strong Style 16 größer ist, ziemlich sicher nicht. Und da bleibt einfach ein fader Beigeschmack, er wurde trotzdem von einigen oder von vielen frenetisch empfangen. Es gab die Hard Rock Version seines Songs, der viral gegangen ist. Ja, Ricky Sosa hat dann nochmal einen schönen Moment gehabt. Ich hätte es trotzdem schön gefunden, hätte seinen European Title verteidigt. Naja, gut, aber war trotzdem ein rundes Ding, gell?
Ja, ich bleibe jetzt auch dabei, was ich im Vorfeld gesagt habe. Ich finde es wirklich besorgniserregend für die europäische Szene, wenn das hier, was Ricky Sosa statt 16 Karat Gold gemacht hat, über dem 16 Karat Gold steht. Ja, und du hast es ja selber gesagt, was es für Matches gewesen sind, die er bei TNA dann hatte. Schwierig für mich, denn eigentlich, wenn man einen Wrestler wie Ricky Sosa hat, der ja noch sehr jung in seiner Karriere hat, ist es doch schon so, dass so ein Turnier, die Teilnahme an so einem Turnier und an so einem Wochenende schon eher der nächste Entwicklungsschritt ist, als direkt drüber zu gehen in die USA. Aber du sagst es auch schon selber, natürlich, das ist ja auch eine persönliche Entscheidung, die er getroffen hat für sich selbst.
Klar.
Und das muss man auch mit einbeziehen. Ich persönlich, für mich persönlich gehen einige Entwicklungen aktuell zu schnell. Und ich weiß nicht, ob das für die Langfristigkeit gut ist, wenn solche Wrestler so jung in solche Positionen kommen. Aber auch da mögen Leute andere Wahrnehmungen haben.
Ja, ist auch vollkommen okay, aber trotzdem ist es auch in Ordnung, dass wir unsere teilen, weil die rührt natürlich nicht daher, nicht nur, also ist keine persönliche Unzufriedenheit, ja, sondern es ist tatsächlich ja einfach, wir sehen, wie Dinge funktionieren. Es ist auch schon eine ganze Weile das Ganze uns begutachten und Ricky Sosa hat jetzt einen superschnellen Erfolg, nicht nur durch die Theme, aber viele sehen und kennen nur die Theme und dann springt TNA dann damit auf. Das Ding ist, der ist ein super patenter, toller Wrestler, der tolle Matches bei K.O. hat, der, keine Ahnung, überall auch in Frankreich, in Belgien catcht und das macht riesig Spaß, aber so ein Karat, so drei Tage, den gleichen Lockerroom sharen, wie Naito, wie in Suzuki, weißt du, das ist schon eine Masse an tollen Talenten, wie One Called Manders, der dir dann auch mal ein bisschen was erzählen kann, mit dem Besten, was Europa zu bieten hat, ist vielleicht gar nicht so verkehrt, auch wenn Explosion Taping natürlich unfassbar sexy klingt. Kann man mal drüber nachdenken, wenn wir uns anschauen, wie der Spot von Allen Angels gefüllt wurde, dass Allen Angels ja auch eine Runde weitergekommen ist, dann im Quarterfinal dann gegen Peter Tihani verloren hat, wäre es auch nicht so unspektakulär gewesen. Aber so ist es. Ricky Sosa ist auf jeden Fall immer noch European Champion. Wir schauen, wie lange. Er hat sich zurückgemeldet bei Shotgun. Mal gucken, was da als nächstes auf ihn zukommt. Ja, und dann der Main Event, der Hauptkampf. Und das für uns alle emotionale Match, Ahura gegen Peter Tihani. Es ist der Main Event des Tag 3, es ist der Main Event dieses Karats insgesamt und es stand ultimativ viel auf dem Spiel, denn es war allen klar, wenn Ahura verliert, dann verliert er auch seine Karriere. Und Peter Tihani, der kennt sich natürlich auch mit Finals aus, stand auch schon im Finale, Ahura stand schon im Finale. Es war das Aufeinandertreffen der beiden Finalverlierer, das klingt viel zu negativ, weil sie sich durch das Turnier gerungen haben und beide mit tollen Leistungen. Und Peter Tihani, und das will ich auch sagen, mir an diesem Wochenende, und das ist dafür, ist Shotgun auch schon gut, endlich wieder näher gekommen ist. Denn bei Shotgun werde ich gleich noch drauf zu sprechen kommen, da gab es echt schöne Twists und Situationen, wo ich sage, ah, das zahlt sich schon aus. Aber es ist so, dass sich etwas ausgezahlt hat, was Ahura gemacht hat. Denn 3 Monate konsequent trainiert, er war der hat dazu geführt, dass er nicht nur braun gebrannt ist, dass er nicht nur eine Blondierung aus dem Himmel hatte, dass er nicht nur in Topform war, dass er nicht nur in härtester Not gegen alle Gegner anstinken konnte, sondern am Ende sogar wirklich das 16 Karat Gold 2026 gewonnen hat. Er hat es nach Frankfurt geholt. Er ist jetzt der Gold King. Er ist nicht nur König der Catcher, sondern auch 16 Karat Gold Gewinner. Und ich muss sagen, das war ein Match mit einer Story, die sie wunderbarst erzählt haben, lieber Strecker.
Ja, ich kann da mitgehen. Die beiden, da war ich ja eben schon dabei, mit Ilja Blum die Parallele aufzumachen, aber die Parallele geht natürlich hier auch weiter mit Peter Tihany, der Finalverlierer von 24 gegen den Finalverlierer von 25, aber auch derjenige, der zwischendrin nochmal den Unified World Wrestling Championship hatte. Auch da kennen sich die Wrestler so unglaublich gut und auch das wurde hier immer wieder aufgespielt. Und einer der prägendsten Momente, glaube ich, für alle in diesem Match war, als Ahura fast aufgegeben hat, ne, als er zweimal auf die Matte geklopft hat.
Wow.
Und dann aber, ja, und da waren auch einige in der Crowd, die wirklich ein bisschen irritiert waren, weil sie scheinbar auch ein drittes Klopfen wahrgenommen haben und das war wirklich am Rande dessen, was du machen kannst.
Wow, ja.
Wirklich, um das legitim als Nicht-Tap zu klassifizieren. Auch da sind sie wieder an den Rand gegangen dessen, was in irgendeiner Art und Weise menschlich möglich war für Ahura. Da gab es ja auch den Cutter auf den Apron, ne, also von Ahura stand auf dem Apron draußen und Tihany hat den Cutter auf den Apron gemacht. Auch da haben sie wieder sehr viel in die Waagschale geworfen, um Ahura von, ja, aus der Defensive herauskommen zu lassen, um das Match am Ende zu gewinnen mit dem Salamandra am Ende. War groß umgesetzt.
Auf jeden Fall. Es war groß umgesetzt. Es war absolut spektakulär. Es war, wie du sagst, der Salamandra. Es waren wilde Szenen. Es war eine Achterbahn der Gefühle, wie Wrestling aber sein kann. Und das ist für mich tatsächlich dann auch das, wo ich sagen muss, es ist eine super Story, toll erzählt, mit einem total spannenden, klasse Ende. Am Ende ist es natürlich auch so, und da freuen wir uns alle, dass Ahura eben nicht geht. Er beendet nicht seine Karriere, sondern kann der Goldkönig euch jetzt alleine lassen, wenn er das Ganze nach oben geschafft hat? Und es ist spannend. Es ist spannend, denn er zeigt kleine Anwandlungen, wie wir schon bei Shotgun gesehen haben. Er guckt sich lange im Spiegel an. Ja, macht er, glaube ich, auch ganz gern. Wer weiß, wann der Wahnsinn überschnappt und, ja, und der Goldkönig zu einer Terrorregentschaft ansetzt. Ja, ich fand, es war eine super, super Geschichte. Die Leute, die drin waren in diesem Match, die auch dabei waren. Ja, ich glaube, die waren auch tatsächlich alle drin. Ich habe danach noch mich mit vielen Leuten unterhalten, die auch ein sehr gutes Gefühl hatten. Auch Leute, die gar nicht so oft zur WXW gehen, waren da abgeholt. Es ist trotzdem so, nicht alle Menschen lieben Peter Tihany. Nicht alle Menschen lieben Ahura. Es gibt Leute, die können mit dem einen, dem anderen wenig anfangen. Trotzdem haben alle für mich eine richtig gute Geschichte erzählt. Und wie gesagt, auch Peter Tihany. Bei Shotgun habe ich zum ersten Mal endlich mal wieder gespürt, cool, I'm rooting for you now. Weil er ist nicht der Cheater. Er hat gesagt, ja, ich bin die letzten Jahre, sag ich mal, andere Wege gegangen, aber jetzt versuche ich wieder meinen Weg zu gehen. Instant Face Turn. Und jetzt bin ich intrigued. Das heißt, alle guten Dinge sind drei, vielleicht nächstes Jahr, wir werden sehen.
Ja, da gehört aber noch ein bisschen mehr dazu, finde ich, Marvin. Mhm. Also ich finde, man hat im Vorfeld ein bisschen zu wenig erzählt, um den Fans jetzt direkt verständlich zu machen, dass Peter Tihany auch eher wieder in die Riege der Guten reinfällt. Da hätte man vielleicht ein bisschen mehr machen müssen. Wird in den nächsten Wochen, Monaten sicherlich dann aufgespielt werden.
Wird definitiv, muss auch im Sinne von Ahura oder in Beziehung zu Ahura, denn auch dass Ahura so offen mit seinem Karriereende kokettiert hat, ist etwas, was man kritisch in den Storys hinterfragen kann, wo man sagt, brauchst du das nicht, also weißt du, was ich meine, du hast ja Ansätze, du hast ja gesagt, okay, wolltest du eigentlich die Fans dann hinters Licht führen? War das überhaupt jemals dein Ansatz? Oder woran hast du das jetzt festgemacht? Also es gibt Möglichkeiten, Storys zu erzählen, auch Dinge kritisch werden zu lassen und so weiter und so fort. Genau, das ist jetzt die Möglichkeit. Weil natürlich, jetzt ist er auf einem Hoch und jetzt musst du die Story aber weitererzählen. Ne? Jetzt kann natürlich könnte und wird irgendwann der Title-Shot folgen. Ja, und dann erzählst du die Blumen-Ahura-Geschichte nochmal. Du hast ja eben schon die Unterschiede sehr gut illustriert. Für Blumen ist es der World-Titler, das Wichtigste ist. Für Ahura ist es das 16 Karat, was am wichtigsten ist. Aber irgendwann müssen die beiden Dinge ja vielleicht doch mal zusammentreffen.
Ja, wann wäre das denn für dich am besten? Wir haben natürlich jetzt im Ende März zunächst mal Frankfurt, wo es ja schon ein World Title Match gibt. Dann haben wir im Mai True Colors in Hamburg oder eben Drive of Champions in Oberhausen.
Also,
Im 6. Jan, 6. Juni.
Also ich glaube, die strecken so busy, gell? Also die,
glaube ich auch.
Also ich glaube, die werden erstmal ein paar Gegner zwischenschalten für Blum. Würde ich auch gar nicht schlimm finden. Also dass Blum beispielsweise nochmal ein paar andere Titelverteidigungen bekommt. Ich könnte mir vorstellen, dass oh, es ist halt schwierig. Natürlich hast du die Möglichkeit, es bei Shortcut zu machen, aber Shortcut ist eigentlich an sich Main Event genug.
Ich fänd's zum Beispiel, um dir mal ein bisschen unter die Arme zu greifen, ich fänd's auch völlig legitim, wenn bei so einer Show wie am 16.05. in Hamburg es ein Tag-Team-Match im Main-Event gäbe. Ja. Zum Beispiel Ahura und Bobby Ganz gegen Ilya Blum und, keine Ahnung, vielleicht, weiß ich nicht, Lawrence Roman zum Beispiel. Mhm. So jemand. Oder eben auch jemand, der ein Fly-In ist zum Beispiel. Da könnte man ja auch einiges machen. Denn wir wissen ja, Peter Tiani, ja, oder vielleicht Blum und Tihani dann bis dahin. Das kann ja auch dann vielleicht als Tag-Team funktionieren, wenn Tihani doch wieder auf der anderen Seite ist und die beiden wieder zueinander finden. Wäre ein bisschen schnell vielleicht.
Ja, wäre ein bisschen schneller.
Gebe ich zu. War so eine fixe Idee in meinem Kopf. Aber ein Tag-Team-Match im Main-Event von Hamburg als Aufbau für Drive of Champions könnte doch ganz gut funktionieren.
Ja, also lass uns mal wirklich Drive of Champions anpeilen, um da dann wirklich, es passt ja auch, der Name, ne? Drive of Champions, es passt ja wirklich dann eine Kulmination zu finden, wo Ilya Blum gegen Ahura dann antreten muss, seinen Titel verteidigen muss und wir schauen, was dann Phase ist. Aber es ist auf jeden Fall so, es bleibt spannend. Ich finde, das war für mich eines der wirklich besten Karats seit Corona. Wie rankt es für dich? Hast du was im Gefühl, würdest du spontan sagen?
Oh, kann ich jetzt nicht schwer sagen. Nee. Hätte ich vorher mal in den Vergleich gehen müssen, da will ich jetzt mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen.
Ist auch völlig okay, das sollen dann lieber die Zuhörer und Zuhörerinnen machen, ist ja auch gar kein Thema. Schreibt es auf jeden Fall bei uns in den Discord, wir haben euch jetzt teilhaben lassen an diesem Karat-Wahnsinn. Wir hatten auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Zeit, wir sind natürlich alle froh, dass Ahura nicht seine Karriere beendet, dass er weiter dabei ist, dass er weiter bei der WXW ist, dass aber auch natürlich Ilya Blum weiter, mal gucken, wie lange weiter bei der WXW ist, das wäre wir sehen, aber kleines absolutes Pro und das muss ich sagen, ich finde es spannend und toll, dass die WXW es schafft, so intensiv in den Matches Geschichten zu erzählen und jetzt haben sie mit Shotgun das zusätzliche Vehikel, das auch wieder mehr Backstage, mehr in kleinen Skits zu machen, die sie da in dieser Donnerstagssendung auch gewinnbringend verbreiten können und dann wird das alles noch besser. Ja.
Ich will noch einen Punkt ansprechen und möchte nochmal dem WXW-Team wirklich da auch ein Lob aussprechen, alleine für die Umsetzung dieses Wochenendes. Mhm. Das war auch, was die Präsentation angeht, mal wieder wirklich richtig gut. Auch alles, was so um die Show herum stattgefunden hat, die Einlässe haben meiner Wahrnehmung nach auch gut funktioniert. Da hat man sich auch gut präsentiert und auch letztlich die Zusammensetzung dieses Turniers. Wir sprechen ja immer wieder oft darüber, dass wir eben diese beiden großen Promotions in den USA haben, die so viel Talent abgreifen und da ist ja in diesem Sog ist ja dann so ein Ricky Sosa auch so ein bisschen geraten, eben dass der darüber gegangen ist. Zwar nicht die beiden großen, aber du hast eben erwähnt, TNA hat er die Partnerschaft mit WWE. Und trotz der Tatsache, dass es eben diese beiden großen Promotions gibt, hat WXW es wirklich hinbekommen, ein sehr rundes Teilnehmerfeld auf die Beine zu stellen. Mit Wrestlern, die verfügbar waren und Wrestler, bei denen man auch keine Kopfschmerzen haben musste, dass man Wrestler A nicht gegen Wrestler X verlieren lassen kann. Ne? Mhm. Und das hat unter dem Strich im Jahr 2026 wirklich gut funktioniert. Und das ist nicht selbstverständlich, dass das so noch funktioniert.
Ja, finde ich auch. Also wie gesagt, es gab ein paar Situationen, wo wir darüber nachgedacht haben, mit Bushi beispielsweise. Wir haben über die Naito-Sache aufgemacht. Aber es ist trotzdem so, ich finde auch, das Teilnehmerfeld, da kann ich mich echt nur anschließen. Und es gab viele, die, und das kann ich auch verstehen, die beispielsweise sagen, sie haben das japanische Wrestling nicht so im Fokus, sind aber trotzdem zu Karat gekommen. Ich würde fast davon ausgehen, dass diejenigen, die ihr noch nicht gekannt habt, und was auch völlig fair ist und völlig fein ist und auch total super ist, denn die WXW schafft es immer noch mal, Horizonte zu erweitern, dass die euch aber gerade in diesem Jahr echt überzeugt haben. Da bin ich ziemlich sicher. Bin aber natürlich gespannt auf eure Kommentare. Ich habe von BDK schon sehr Positives gelesen bei uns im Ringfuchs, der gesagt hat, es hat nur mal kurzes Feedback, es hat sich so gelohnt, nicht nur Tag 3 zu machen, sondern auch Tag 2 da gewesen zu sein. Ist auch eine schöne Sache. Nach langer Zeit, der ist länger ausgefallen, wegen Post-Covid beispielsweise. Da war man sehr froh, dass er wieder am Start war, hat ein schönes Wochenende gehabt, hat sich absolut gelohnt und so habe ich viele Leute gehört und ich glaube, das war eine runde Sache. Ich freue mich auf nächstes Jahr, auch wenn ich ein bisschen Angst habe, das muss ich auch sagen, dass das nächste Jahr Karat ein doch interessantes bis merkwürdiges Piraten-Theme bekommt. Da schauen wir mal. Da warte ich mit gewisser Skepsis. Du hast schön zusammengefasst mit deinem Arr. Damit schließen wir das für heute ab. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Liebe Leute, es war ein wilder Ritt. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit. Wir hören uns bis ganz bald auf jeden Fall. Ich muss jetzt auf jeden Fall mal noch was machen. Und zwar muss ich jetzt irgendwie finden, dass ich den Abbinder finde. Der ist verschütt gegangen, nachdem ihr es, das habt ihr nämlich nicht gehört, denn hier ist zwischenzeitlich mal alles zusammengebrochen. Aber ich sag mal eins, den Abbinder, den schneide ich einfach nachher dazu. Also, macht's gut, bis dann. Tschüss.
Tschüss.